Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home. Das müsste jetzt die Ausgabe 138 sein.
Ui.
Und das Ganze ist heute kein Velo Race oder mit mir sowieso nicht und auch kein klassischer Velo Snack mit dem Christian, sondern heute gibt es ein Velo Home Spezial zum Thema Transcontinental Race. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Matze und den Matthias. Ein herzliches Willkommen zuerst an den Matze nach Freiburg.
Ja, hallo, freut mich.
Und der Matthias, der in Hamburg sitzt.
Hallo, einen schönen guten Abend.
Ich bin echt froh, dass zumindest einer von euch einen Spitznamen hat, weil Matze auch Matthias heißt und das hätte eine lustige Podcast-Runde gegeben, wenn man dann sagt, hallo Matthias, und dann beide reagieren. Was macht ihr sonst im Leben außer Rad zu fahren? Also wir wollen uns ja über das Transcontinental Race unterhalten und aber vielleicht ist es ganz gut, mal kurz ein paar Worte zu sich selbst zu verlieren. Also mich kennen die meisten Zuhörerinnen eigentlich schon. Aber ja, Matze, fang du am besten mal an.
Ich mache einen Laden, Webshop und lokalen Store hier in Freiburg und wir verkaufen fair gehandelte Bio-Klamotten, also jetzt nicht mit Sport oder so, sondern halt so ganz normale Streetwear, Casualwear, solche Sachen, Jeans und alles, was dazugehört, sag ich mal. Das mache ich so. Ich bin da so. Ich habe das gegründet mit einem Freund vor fast 10 Jahren und mache so verschiedene Sachen da. Yeah. Einkauf, Produktfotografie, Geschäftsführung, sowas.
Und der Laden heißt wie? Das kann man schon ruhig nennen.
Ja, Zündstoff.
Zündstoff. Und ja, ist das, stimmt, ist das?
Könnte ich mal eben noch einwerfen.
Du kannst so ruhig, also es ist ein Webshop und habt ihr auch einen Laden vor Ort, oder?
Genau, wir haben ja auch einen Laden in Freiburg. Freiburg ist dann natürlich auch so ein ganz gutes Pflaster, so als Öko-Hauptstadt des Südwestens, sage ich mal.
Ah ja, okay. Und du, Matthias, du sitzt in Hamburg und hast?
Bin auch im Bereich Mode unterwegs und habe ein kleines Modelabel für Fahrradkleidung. Das heißt Aberg. Das betreibe ich seit 1,5 Jahren jetzt mit einem kleinen Team an Menschen, die gutes Design, gutes Schnittdesign machen. Und genau, das mache ich halt, wenn ich nicht Fahrrad fahre. Und ich übernehme gerade die Druckerei von meinen Eltern. Das sind quasi die beiden Sachen, die ich so beruflich vor mich hinschiebe.
Oh, also so ein, habt ihr einen Online-Laden? Also klar, online schon, aber habt ihr auch einen richtigen Laden noch in Hamburg? Oder
so? Nee, tatsächlich nicht. Also wir verkaufen über Big the Bike Ski in Hamburg. Das ist so, sind Bekannte von mir, die halt einen wunderbaren Fahrradladen haben und einen eigenen Laden aufzumachen, das hätte sich nie gelohnt. Eigentlich, genau. Und wir haben halt Webshop und versenden die Sachen dann.
Und Aberg haben wir auch schon, also gab es schon Interviews mit euch und wir hatten ja auch mal eine Verlosung mit zur 100. Folge. Mhm. Und genau, das kennen wir schon. Aber dann hast du ja quasi, wenn du noch eine Druckerei übernimmst, sozusagen zwei Welten, also so dieses Online-Geschäft und dieses klassische Print. Verträgt sich
ja,
das?
Ja, ganz genau.
Also das sind ja auch zwei Gedankenwelten, oder?
Ach, nö, eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Geht halt beides um Produktion, sag ich mal. Und ich druck halt schon seit Jahren T-Shirts und Sachen irgendwie. Also so haben da können wir auch kurz die Vergangenheit schwenken. So haben Matze und ich uns auch damals kennengelernt. Also ich habe mit 20 angefangen, eben hier in der Firma T-Shirts zu drucken, die zu verkaufen und kenne daher die Firma schon. Und das hat halt einfach immer weitere Kreise gezogen, sag ich mal.
Und wie habt ihr euch da kennengelernt?
Auf einer Messe in Dortmund, oder, Matze?
Ja, ich glaub,
vorher schon im Internet bei MySpace, das gab es ja damals noch. Wir
sind die einzigen Menschen, die sich über MySpace getroffen haben.
Genau, weil, wie gesagt, wir waren beide so in dieser nachhaltigen Bekleidungsszene unterwegs und die ist ja nach wie vor überschaubar irgendwie und ja, da hat man sich dann gewundert, dass es dann noch andere Leute gibt, die auch sowas machen. Und damals wart ihr auch noch in Münster, oder?
Nee, wir waren da schon in Freiburg. Also ich kannte Sascha, mit dem ich das aufgezogen habe, aus Münster tatsächlich. Mhm. Aber wir haben das dann gestartet, nachdem wir hier beide nach Freiburg umgesiedelt sind.
Mhm. Und neben sozusagen eurem Job der Bekleidungsindustrie verbindet euch auch noch das Thema Radfahren. Also ihr seid beide auch gerne auf dem Rad unterwegs.
Ja.
Habt ihr das durch das Zufall so rausgefunden dann so? Oder war das dann schon so Thema, als ihr euch in Dortmund getroffen habt oder kennengelernt habt?
Also ich glaube, also das war so 2007, als wir uns kennengelernt haben, glaube ich. Und damals war ich noch gar nicht so, also ich war damals schon so ein bisschen am Mountainbiken hier in der Region und hatte so ein bisschen so kleinere Radtouren, Radreisen gemacht, aber irgendwie, also es war noch nicht so das Riesenthema für mich, wie es jetzt sozusagen heute ist. Ja.
Ja, würde ich bei mir auch sagen. Ich bin witzigerweise meine erste richtige Radtour von München nach Freiburg gefahren und da habe ich euch ja besucht und waren wir da bei euch noch, aber ich kann ehrlich gesagt keine Jahreszahl zuordnen, also 6, 7, 8 Jahre her. Irgendwie um den Dreh. Und zu dem Zeitpunkt, weil das wollte ich nicht gerade sagen, zu dem Zeitpunkt warst du auch irgendwann mal, Matze, in Hamburg und ich hatte gerade ein neues Fahrrad und da haben wir extra die Messe verlassen, um mein neues Fahrrad anzugucken. Also so.
Stimmt,
das war halt schon ein Thema.
Ja, das stimmt. Ja, dann kam das so langsam. Da waren wir beide noch eher so mit Mountainbiken und so auch beschäftigt. Mhm. Genau, und dann, aber mit Rennradfahren habe ich tatsächlich erst 2011 angefangen.
Ja, das ist ja so die, sag ich mal, die klassische alte Herrenentwicklung. Quasi. Das war so in jungen Jahren, da gibt man sich noch ein Mountainbike, aber irgendwas nur so Langstrecke, das kann ich dann besser einschätzen.
Ja, genau. Ja,
vor allen Dingen braucht man mehr Zeit, finde ich so bei Rennrad. Also in jungen Jahren ist man immer noch zu Partys und ist dann irgendwie früh verkatert und hat nicht so die Zeit und ich finde so Rennrad, dann musst du halt schon mal ein paar Stunden unterwegs sein. Aber hattest du eigentlich ein schönes Rad?
Das gesagt.
Ja? Nee? Erzähl.
Naja, man kann halt besser auf dem Rennrad eine Karte haben als auf dem Mountainbike, wenn man die ganze Zeit Schläge von Stöcken in die Arme kriegt und irgendwie tierische Kopfschmerzen hat deswegen, da kann man lieber so schön glatten Asphalt haben und ein bisschen frische Luft.
Okay, also man verträgt das heutzutage nicht mehr
besser.
Aber hattest du damals ein schönes Rad, dass es wert war, die Messe zu verlassen und es zu zeigen?
Ich habe das Rad heute noch. Ich habe da witzigerweise gestern noch drüber nachgedacht, weil das war so ein bisschen, wie ich wieder zum Radfahren gekommen bin sozusagen, weil mir wurde mein allererstes Mountainbike in Hamburg geklaut und dann habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft. Und das habe ich gestern noch gesagt und das sage ich jetzt auch gerne wieder. Würde ich heute nicht wieder so machen, kann über das Rad auch nicht, aber auch nichts Schlechtes sagen. Es ist ein Poison Cyankali, also ein Versender-Mountainbike, was so ganz klassisch alle Testsiege gewonnen hat und sowas alles. Und als dann das Geld von der Versicherung kam, war es ziemlich exakt der Betrag. Und dann habe ich mir das gekauft. Und ich glaube, jetzt mittlerweile würde ich mir einen anderen Rahmen oder ein anderes Rad kaufen. Aber hat das Rad nach wie vor, war damit in den Alpen, im Mittelgebirgen durchquert. Also ist schon ein schönes Rad. Also ich habe da schon eine sehr innige Beziehung zu, sag ich mal. Ja.
Und das war aber jetzt nicht das Rad, mit dem ihr Transcontinental gemacht habt, oder?
Nee, zum Glück nicht.
Ich habe bei euch ein bisschen auf dem Blog oder im noch mal gelesen, auf Arberg, auf der Seite. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ich habe es jetzt schon gelesen, aber wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Transcontinental Race zu machen? Weil ich meine, ja, wenn man erst vor vielleicht 5 Jahren mit Rennrad so richtig angefangen hat, dann ist ja doch, viele bewegen sich so vielleicht so im lokalen Bereich oder mal ein Privé, der vielleicht mal ein bisschen länger ist, aber Transcontinental ist ja dann doch schon mal eine ganz andere Hausnummer und das nach so relativ kurzer Zeit, da muss man schon ein bisschen verrückt sein, oder? Und dann auch noch zu zweit sagen, wir machen das, muss man sich auch gut kennen. Also wie ist die Idee bei euch entstanden? Habt ihr schon viele Touren zusammen gemacht vorher?
Nö, gar nicht. Aber also, so wie ich das eingeschätzt habe, hat das gut gepasst so und es hat dann ja auch gut gepasst. Mhm. So, von daher hatte ich da eigentlich...
Wir geben immer noch zusammen Interviews.
Ja, quasi. zum Beispiel. genau, und ja, und verrückt. Ach, wir wurden halt angefixt von diesem Film, den du vielleicht ja auch kennst, diesem R2-Film Melons, Trucks and Angry Dogs. Das war hier in Freiburg. Wir haben den abends geguckt vor dem schönen Schwarzwald-Super Fahrradmarathon. Sehr zu empfehlen. Man nimmt an einem Tag alle hohen Schwarzwaldberge mit, wird super verpflegt von extrem freundlichen und netten Menschen und super nette Atmosphäre, super toller Fahrradmarathon und genau, wir haben uns abends den Film angeguckt und dachten uns, hey, super Sache, sollten wir mal machen.
Und ja, ganz genau. Ihr wart nicht abgeschreckt vom Schwarzwald Supermarathon, der ja doch einiges, also der hat ja einiges an Höhenmetern, sofern ich das weiß.
Ja, das war auch, wir fahren ja in sehr unterschiedlichen Gebiet Fahrrad. So. Also Matze halt in Freiburg ist halt mehr so der Bergfloh und ich fahre mehr halt flach in Hamburg. Und deswegen bin ich halt konkret so zum Saisonende quasi nach Freiburg gefahren, um da dann mal zu gucken, wie das eigentlich ist, wenn man Höhenmeter macht. Und lass mich lügen, die Runde hatte 4000 Höhenmeter, die wir dann gefahren sind. Oder 3500?
Ja, genau. Knapp 4000, ja.
Ja, und das war schon ordentlich anstrengend irgendwie, aber klappte aber erstaunlich gut irgendwie. Und ich konnte auch am nächsten Tag noch laufen irgendwie, bin auch noch von der Bahn mit dem Rad, vom Bahnhof mit dem Rad nach Hause gefahren und so. Und irgendwie dachte ich mir ja doch, dass, also wenn man sonst nur flach fährt, kann man dann doch auch mal ein paar Berge fahren. Das funktioniert schon. Ja. Und genau, ja, und dann sind wir halt tatsächlich irgendwie, ja, so auf dieser Idee hängen geblieben und haben so langsam überlegt, ach, vielleicht könnten wir das ja mal zusammen fahren und uns überlegt, wie viele Kilometer man pro Tag fahren müsste und wie das wäre und haben uns dann gegenseitig eingestanden, dass wir das halt auch gerne im Team fahren würden. So, genau. Und dann kam irgendwann die Anmeldung, dann stand man irgendwann tatsächlich auf der Liste. Ja, und dann wurde es langsam ernst und man musste mal die ganzen Vorbereitungen treffen.
Aber das heißt, ihr habt nicht mal ein Jahr gehabt. Also wann war der Schwarzwald Super Brevet, wenn du sagst Saisonende?
Im September.
September, ja. Genau. Und da, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Anmeldung für Transcontinental ist, aber das ist doch, ist das erst im neuen Jahr gewesen?
Nee, das war so Dezember.
Genau. Also ihr habt gar nicht so viel Zeit.
Irgendwie so.
Gar nicht so viel Zeit gehabt, um euch das so, also manche bereiten sich ja Jahre auf sowas vor. Mhm. Bei euch hat das gereicht, so von September.
Ja, war schon ein bisschen stressig, muss ich schon ganz ehrlich sagen, irgendwie, also so mit der beruflichen Belastung, dann halt der sportliche Aspekt und dann kommt ja auch ein Haufen Planung dazu, also sich die Route selber zusammen zu bauen, die ganze Ausrüstung zu testen, zu gucken, ob man damit klarkommt, die Sitzposition, was nicht alles. Da war man ganz schön mit beschäftigt. Doch, das, ja. Also kann ich aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, wie Matze das sieht, aber ich war ganz schön, ich finde es gerade ganz, ganz gut, auch mal ein Wochenende einfach nur nicht Fahrrad zu fahren und nicht Ausrüstung im Internet zu recherchieren und genau, oder vielleicht auch einfach mal nur abends 30 Kilometer zu fahren und nicht irgendwie so ein, oh mein Gott, heute müssen wir wieder und hoffentlich kommt jemand mit und hoffentlich regnet es nicht.
Ich glaube, das ist so dieser Unterschied, wenn man dann vielleicht zu sowas zusagt, dass man dann Dinge muss, also währenddessen man vielleicht sonst einfach nur will und Lust hat und so die Neugier. Jetzt ist irgendein Telefon.
Ich mach mein Handy mal aus. Also mein Telefon aber nicht.
Ja, da ist es weg. Da war das bestimmt ein Telefon, was ja reingefunkt hat. Also ich finde, das ist immer so ein Unterschied, wenn man sozusagen Dinge so aus reiner Lust machen kann oder wenn dann eben so dieses Müssen so ein bisschen im Hintergrund steht, also im Hinterkopf ist und so ein bisschen schiebt. So, das kann ich mir schon auch ganz schön stressig vorstellen. Aber nochmal kurz, habt ihr von vornherein oder euch ziemlich schnell einig gewesen, ihr habt Lust, das zu zweit zu machen oder habt ihr auch mal so selber gedacht, ach, weil das ist ja nochmal zum Transcontinental Race. Das erste Jahr jetzt gewesen, dass man überhaupt offiziell als Zweierteam starten kann. Also habt ihr vorher so überlegt, Mensch, vielleicht mache ich das auch alleine?
Also tatsächlich hätte ich mich, glaube ich, nicht unbedingt angemeldet, wenn man sich nur als Solofahrer hätte anmelden können und wenn sonst auch niemand mitgefahren wäre, den ich kannte, weil eben das ist halt schon tatsächlich auch immer ein großes Ding gewesen so. Hat auch bei mir genauso wie bei Matthias auch ziemlichen Druck sozusagen erzeugt, was natürlich auf der anderen Seite auch gut ist. Ich wäre halt nie so viel Fahrrad gefahren das ganze Frühjahr über und den ganzen Winter über, wenn ich mich da nicht angemeldet hätte. Aber ich glaube, alleine hätte ich gesagt, oh, das kann auch noch ein paar Jahre warten oder so. Also ich meine, solche Langstreckensachen, da gibt es ja durchaus auch Leute, die sind schon ein paar Jährchen älter, die sowas auch mitfahren und so. Also da mache ich mir da irgendwie, da denke ich so, ja, das kann man auch immer noch irgendwann machen und so. Aber ja, ich fand schon total, total gut zu sagen, wir machen das zu zweit, teilen so die Erfahrung und die Probleme, die da so auftauchen. genau, ja. Ja, ja.
Und dann ja, habt ihr euch quasi...
Absolut, also für mich, nee, ich kann Matze da nur zustimmen. Also für mich stand es auch nie im Raum, das Ding alleine zu fahren.
Also wir hatten ja auch keine Ambition, das zu gewinnen oder so.
Nee. Und dann habt ihr euch quasi angemeldet und das war dann im Dezember. Und also ich muss sagen, da habt ihr echt Glück gehabt. Ich weiß, es gab es ja vorher auch schon Leute, die sozusagen so als Pärchen zusammen gefahren sind, aber das war sozusagen ja nicht offiziell. Und deswegen haben die ja dann auch für dieses Jahr das erste Mal zugelassen, dass man überhaupt als Zweierteams offiziell starten kann. War das ein rechter Run auf die Startplätze oder war das eine ganz entspannte Anmeldung? Es war jetzt das dritte Jahr, das war jetzt das dritte Jahr, also der Hype steigt ja jedes Jahr, dann ist ja auch so manchmal die Frage.
Ja. Nee, das war tatsächlich. Der Server war schon zusammengebrochen, als man sich anmelden wollte.
Ja. Also die Startplätze waren, glaube ich, innerhalb von 3 Stunden vergeben oder so.
Mhm. Okay. Genau.
Also man musste sich quasi, es lief so in mehreren Schritten ab. Man musste sich erst registrieren, also einfach nur Name, E-Mail-Adresse da hinterlegen. Dann hat man quasi so eine Art Reservierung von einem Startplatz bekommen und währenddessen ist halt dieser Server zusammengebrochen, weil da halt so viele Leute das dann machen wollten, nachdem das Formular freigeschaltet war. Und dann hat man irgendwann so eine Art Fragebogen bekommen, um so ich glaube, die Organisatoren wollten die Leute halt so ein bisschen abklopfen, ob die dann auch wirklich TCR-tauglich sind sozusagen oder wissen, worauf sie sich einlassen.
Ja. Aber habt ihr den Fragebogen?
Das haben wir ja gut hingekriegt.
Habt ihr den bevor ihr endgültig angemeldet wart, bekommen? Also war das so ein Anmeldekriterium auch, dieser Fragebogen? Oder war der Startplatz eigentlich schon sicher?
Ah ja. Nee, der Startplatz war nicht sicher. Also ich glaube, es wurden aber wirklich sehr wenige bis keine Leute aufgrund von diesem Fragebogen dann ausgeschlossen. Also ich glaube, die wollten halt sicherstellen, dass man wirklich einfach weiß, worauf man sich einlässt und machen das, glaube ich, dieses Jahr auch bei der nächsten oder nächstes Jahr halt wieder genauso. Aber ich glaube, die meisten Leute, die sich da anmelden, die haben da schon so eine Vorstellung, was da auf sie zukommt, denke ich mal.
Wisst ihr noch, was das für Fragen waren?
Waren halt so Fragen zum grundsätzlichen Verständnis von self-supported racing, sagt man ja, oder Bikepacking oder wie man das nennen möchte. Du fährst in eine Stadt und ein Fremder gibt dir eine Flasche Wasser. Darfst du sie annehmen? War, glaube ich, eine Frage oder so ähnlich. Genau, und sowas in die Richtung halt. Oder du siehst ein Hotel am Wegesrand. Darfst du anhalten oder darfst du dein Smartphone unterwegs zücken und dir ein Hotel reservieren? Genau, solche Sachen. Oder darf dein Freund oder deine Freundin in einem Wohnmobil auf dich an einer Ecke warten mit einem neuen Paar Laufrädern? Genau, und das waren einfach so, zum Teil musste man auch selber formulieren, also gar nicht nur so Multiple Choice, sondern so Aussagen tätigen dazu. Also ja, im Großen und Ganzen, wie sagt man so schön, das Mindset abzuklopfen, mit dem man da startet.
Und das klingt auch so, dass jetzt nicht die sportliche Leistung da im Vordergrund steht, sondern eher so diese, versteht man die Regeln des Ganzen und den Spirit, oder?
Das ist schon super wichtig bei dem Rennen, auf jeden Fall. Also klar, es gibt ambitionierte Leute, die das als, die auch halt eine gute Platzierung anstreben bei dem Rennen und so, aber für die meisten ist ja wirklich das Finishen das Ziel, so, also Hauptsache irgendwie durchkommen. Und eben dem Organisator oder den Organisatoren ist es halt echt voll wichtig, dann diesen Self-Supported-Gedanken halt da drin stehen zu haben und gleichzeitig halt noch eine nette Atmosphäre dazu haben.
Und Self-Supported heißt, wenn man nochmal jetzt die Fragen aufgreift, die ihr hattet, also die Freundin darf nicht mit dem Wohnmobil hinterherfahren.
Das ist das darf sie nicht, nee. Aber du darfst mit deinem Smartphone ein Hotelzimmer reservieren. Ja. Genau, also du darfst alles, was kommerziell verfügbar ist an Services und für alle zugänglich und offen, darfst du halt auch nutzen. Alles, was halt sozusagen privat kommt, so mit, also gezielt auf dich irgendwie dir helfen will, privat, ist halt verboten.
Okay, also der Mann mit der Trinkflasche ist im Grenzbereich?
Oder mit das ist okay, das ist Trail Magic.
Ah, okay. Und habt ihr das Gefühl, dass sich alle an diese Regeln halten?
Ja.
Ja, also ich habe, also ja, sehr stark.
Nichts anderes mitbekommen. Also ich fand das Fahrerfeld irgendwie super, super sympathisch. Also es war halt sehr, sehr wenig Pumper-Atmosphäre oder so. Also so alle waren irgendwie sehr vorsichtig während des Rennens. Also so die ersten 10 Tage, 8 Tage oder so haben wir halt auch noch jeden Tag Fahrer getroffen und dann hat man sich halt immer unterhalten, aber darauf geachtet, dass man nicht im Windschatten des anderen fährt und solche Geschichten halt. Also dass man irgendwie schon miteinander gut umgeht, aber irgendwie im Rahmen dieser jeder fährt für sich alleine. Und wenn ich jetzt Lust habe, hier an der Tanke eine Cola zu trinken, fährst du weiter. So, und wartest nicht auf mich irgendwie, weil ich treffe dich eher an der nächsten Tankstelle wieder, so ungefähr, oder am nächsten Supermarkt.
Und organisiert wird das Ganze aus London, ist das richtig? Also stecken da irgendwie Briten dahinter? Weil es in den letzten beiden Jahren ja irgendwie auch immer in London losging und Pooks da so mit als Sponsor-Support dahinter stellt. Wisst ihr, was
also die Organisatoren? Mike Hall und der wohnt in Wales, soweit ich das weiß. Aber genau, also es ist ein Mensch, der das organisiert, der diese Maschine am Laufen hält.
Echt? Ist das nur eine einzelne Person? Krass.
Ja, der hat seine Freundin oder Frau hilft ihm da auch sehr viel. Aber eigentlich, ich glaube, so das meiste und natürlich super viele freiwillige Helfer, ehrenamtliche Helfer. Aber das, also eigentlich hat er das ganze Ding ins Leben gerufen und ist auch so der Hüter dieses Spirits tatsächlich. Und der hält ja auch lustigerweise den Weltrekord in Weltumrundung mit dem Fahrrad. Also der hat für diese 27.000 Kilometer, für dieses Race Around the World, hat der, glaube ich, um die 95 Tage gebraucht oder so. Ich weiß nicht. Also der ist halt auch selber so eine Maschine.
Ah, okay. Aber das heißt natürlich, als Organisator hat man meist nicht die Chance mitzufahren. Er ist dann derjenige, der vorneweg im Auto sitzt und die Zeitstation anfährt. Aber dieses Jahr ging es nicht in London los, sondern
in Gerardsbergen.
Das liegt in Belgien.
Ganz genau.
Und hängt das damit zusammen, dass der Sieger der letzten beiden Jahre selber ja Belgier, glaube ich, ist? Oder ist das Zufall? Oder hat man einfach gesagt, ach, die Sache mit der Fähre und über den Kanal kommen ist zu kompliziert? Wisst ihr, warum das nicht in London losgegangen ist?
Also, es gibt halt diese Mur von Gerardsbergen, die ja relativ bekannt ist. Und Ich kann jetzt nur mutmaßen, ich habe irgendwas gelesen, dass sie es die letzten 2 Jahre im Rahmen von einem Festival gemacht haben, was aber nicht mehr stattfindet in London oder irgendwie so. Und ich glaube, die Stadt von Gerardsbergen, irgendwie so grobes Halbwissen, war da halt einfach sehr offen für. Also da der Start war auch sehr inszeniert, sag ich jetzt mal. Also es war schon relativ feierlich, also relativ viel Fahrradkultur, die da gelebt wurde, als wir nachts losgefahren sind. Also so Belgier mit Fackeln auf der Mur, die klatschen.
Ah.
Ich kann nur mutmaßen, dass man in Belgien offene Ohren dafür hat, wenn jemand sagt, hier, wir starten ein Fahrradrennen bei euch, dass dann alle sagen, cool, das finden wir gut.
Ich glaube, es war auch, also es ist ja ein Massenstart, wobei Masse natürlich übertrieben ist, aber es waren ja schon jetzt diesmal 175 Leute oder so, die gestartet sind und ich glaube dann so tagsüber in London irgendwie 170 Leute alle zusammen auf die Straße zu schicken. Ich glaube, damit waren die dann auch nicht mehr so happy mit dem Gedanken. Und deshalb halt Nachtstart und quasi auf dem Land in Belgien war dann so die Idee. Und natürlich, ich glaube, weil ich meine, wir haben ja auch den Mont Ventoux angesteuert und ich glaube, er möchte halt schon immer so ein bisschen so Monumente des Radsports quasi auch anfahren als Kontrollpunkte und Startpunkte und so.
Ja, aus dem Chat kommt gerade auch der Hinweis, den ich hier mal einflechte, dass wohl die Brücke nicht freigegeben werden konnte in London, wo man in der Stadt war. Also war ja die Brücke da an der am Westminster, die über die Themse geht. Und dass da wohl irgendwie ein anderes Event wohl sein sollte auf dieser Brücke. Und genau.
Ach, vielen Dank für diesen Hinweis.
Genau. Ja, aber bevor wir sind vielleicht ein bisschen zu schnell zum Start gekommen. Ihr hattet vor uns schon gesagt, Mensch, diese ganze Vorbereitung war ganz schön stressig. Als ihr dann im Dezember euren Startplatz hattet und das Anmeldeformular oder die Fragen ausgefüllt habt, was habt ihr dann so als Vorbereitung gemacht? Also wie viel sportliche Vorbereitung war das und wie viel organisatorische? Denn vielleicht für die, die es nicht wissen, beim Transcontinental ist ja eine Vorbereitung auch die Streckenplanung.
Ja. Mhm. Da gebe ich ein ganz großes Kompliment hier in aller Öffentlichkeit an Herrn Matthias Rau. Der, muss ich einfach mal alles andere bin ich durch und durch falsch.
Den also, Namen sollte man sich merken.
Ja, also wenn ihr mal eine Strecke braucht, nee, da hat er schon sehr, sehr viel vorgearbeitet und ich habe das alles durchgeguckt und so, aber also zum Thema Streckenplanung gebe ich eindeutig den Ball an Matze.
Ja, das kam aber tatsächlich erst später. Also damit habe ich irgendwann im Frühjahr angefangen. Also das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe meine Ersparnisse zu einem Radhändler getragen.
Also klar.
Endlich.
Wirtschaft genau. An Kurbeln ist doch immer gut.
Ja, genau. Genau, und habe mir ein wunderschönes Rad gekauft aus einem Titanrahmen. Genau, mit dem ich immer noch sehr glücklich bin und immer noch denke, ich werde nie wieder ein anderes Rennrad brauchen.
Und also, das hast du dir speziell für das Event dann im Dezember schon geholt, oder?
Nee, das war bei mir schon. Also ich bin die letzten Jahre immer auf einem Alu-Rennrad gefahren und auch Brevets und andere Langstrecken. Und da war mir schon immer klar, dass das irgendwie nicht das Ende der Fahnenstange sein kann, was so Komfort und so weiter angeht. Gerade bei so eben bei irgendwelchen Strecken ab 300, 400 Kilometer, da hatte ich dann auch öfter mal stärkere Probleme mit Nacken, Handgelenken, Knien und so weiter. Ja, Knien. Aber genau. Und ja, tatsächlich ist das meiste davon mit diesem Rahmen zusammen, mit dem Erscheinen dieses Rahmens in meinem Leben, sind die meisten Probleme dann bei solchen Langstrecken einfach verschwunden. Was natürlich ja super ist. Also genau, ich fahre halt viel Langstrecken, ich fahre gerne Langstrecken und von daher wollte ich eigentlich auch schon, ich habe schon länger mit diesem Rahmen oder mit einem Titanrahmen geliebäugelt und hätte ihn mir vielleicht nicht unbedingt gekauft, wenn ich nicht diese Anmeldung gemacht hätte, aber ja, gute Gelegenheit.
Ich wollte gerade sagen, da warst du immer eine schöne Gelegenheit, sich auch mal wieder sowas zuzulegen. Wobei natürlich auch immer die Gefahr ist, man kann sich auch schon ganz schön in Technik und Equipment und Gadgets ganz schön verlieben und sich dann am Ende mehr damit beschäftigen, als auf dem Rad zu sitzen. Ihr habt ja auch eine ganze Menge so recherchiert. Also man nimmt ja relativ wenig Gepäck mit, aber das, was man mitnimmt, ist dann halt sehr optimal. Also was so Größe, Gewicht und so, denke ich, angeht. Und da ist man schon lange am Suchen, oder?
Ja, stimmt. Ja, also das war echt wahrscheinlich fast so zeitaufwendig wie die Route planen.
Würde ich mal sagen. Und das war aber eher deine Aufgabe, dich um das Equipment zu kümmern. Währenddessen Matze quasi die Routenplanung gemacht hat.
Equipment hat jeder für sich selber geplant. Also so, wir standen da schon, ich glaube, wir waren letztendlich schon ziemlich gleich ausgerüstet, aber dann halt doch eine unterschiedliche Schlafsackmarke. Aber wir hatten zumindest beide dieselbe Isomatte, dasselbe Taschensystem. Ja, das war es aber auch im Großen und Ganzen, glaube ich.
Ja, stimmt. Aber klar, man tauscht sich da natürlich dann ein bisschen aus und so und kann sich mal ein paar Links hin und her schicken, was es so gibt. Das ist natürlich ganz gut.
Habt ihr Sachen gehabt, wo ihr sagt, die waren totaler Fehlgriff? Oder seid ihr eigentlich mit dem Equipment gut zurechtgekommen?
Ich glaube, wir würden beide nicht nochmal ein Zelt mitnehmen. Also wir hatten ein Zelt bzw. ein Tarp dabei, weil man nicht weiß, wie das Wetter wird und sowas alles. Und das war überflüssig. Ich glaube, ich habe 2 Nächte im Zelt geschlafen. Ja. Matze nur eine.
Heu. Gab es da Unstimmigkeiten zwischen euch?
Nein. Wir hatten ja auch 2 verschiedene Zelte mit. Also man möchte ja auch nicht unbedingt seinen doch begrenzten Schlafplatz dann mit einem weiteren ungewaschenen Radler teilen müssen.
So sozial klug waren wir schon in der Vorbereitung, dass wir uns gedacht haben, okay, ich glaube, wir können 15 Tage nebeneinander Fahrrad fahren, aber wenn ich dann im Zelt liege, möchte ich nicht, dass der Typ schon wieder neben mir liegt. Also das, irgendwann auch mal Feierabend dann.
Nee, tatsächlich hatte ich einfach keinen Bock, das aufzubauen. Also genau. Und danach auch nie wieder. Also genau. Also Biwaksack wäre das, was man mitnehmen sollte, würde ich jetzt mal so pauschal sagen.
Aber sonst seid ihr mit euren Taschen und den anderen Geschichten rundum zufrieden gewesen?
Das war total.
Ja, echt. Ja.
Ich habe gesehen, ihr habt Apidura gefahren. Stimmt das?
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Ist wirklich, also.
Genau, also kriegt man einen Haufen rein. So viel hat man ja auch nicht dabei. Kriegt aber alles gut unter. Und ich bin vorher auch mal Touren gefahren, halt mit Gepäckträger und Satteltaschen und sowas alles. Und das verändert ja schon das Fahrgefühl vom Fahrrad extrem. Also wir hatten ja auch öfters mal mit schlechtem Straßenbelag zu kämpfen und Schlaglöchern und sowas alles. Und da ist es halt nervig, wenn man halt sein ganzes Gepäck hinten auf der Hinterradachse hat. Und so eine Satteltasche hat, also es bleibt halt näher am Rennrad-Fahrradfahrgefühl. Also man kann irgendwie noch agiler auf dem Rad sitzen. Also auch wenn das Rad unterm Strich dann auch in dem Moment 20 Kilo wiegt oder so, kann man doch noch ein bisschen sportlich damit fahren und auch mal über irgendwas drüber lupfen oder so. Was halt mit so einem Packtaschenbomber nicht so schnell möglich ist.
Habt ihr die großen, die ganz großen genommen? Weil ich habe nämlich auch gerade Apidura geholt und hatte überlegt, die Gefahr ist natürlich, je größer die Taschen, desto mehr nimmt man auch wiederum mit. Aber auf der anderen Seite ist es immer so eine Gratwanderung. Also auf der anderen Seite will man ja auch ein bisschen Platz haben, um was mitzunehmen.
Ja, aber tatsächlich, also ich glaube, die mittlere würde fast auch reichen, weil je voller man die packt und je weiter die dann nach hinten rausragt, diese Satteltasche, desto mehr schwingt die dann halt auch rum im Wiegetritt, wenn man da mal einen Berg hochfährt. Und deshalb, ich packe die gar nicht so voll, wenn möglich. Also versuche das immer möglichst zu stopfen oder woanders hinzupacken, das Gewicht auch ganz gut zu verteilen. Aber Und sonst kann man da immer noch so Sachen oben drauf schnallen oder so.
Das geht Na, und man spart sich das Schutzblech für hinten. Man spart sich das Schutzblech für hinten.
Das stimmt, ja. Definitiv.
Und habt ihr alles nur hinten drin gehabt oder habt ihr auch noch vorne irgendwie am Lenker oder am Rahmen Taschen gehabt?
Ich hatte noch eine Lenkertasche, also auch eine Apidura, so eine Rolle, wo dann halt Schlafsack und Regenjacke und sowas drin war. Und dann hatte ich noch eine kleine Rahmentasche, wo Werkzeug, Ersatzschlauch, Handy, sowas alles drin war. Genau. Achso, genau. Und die vorne, die Lenkertasche, zwei Taschen, eine Rolle und noch so eine Tasche, die man draufklemmt, wo dann eben Sachen, dann, die man auch während der Fahrt oder halt Sachen, die man auch nicht unbedingt verlieren möchte oder so, drin sind. Irgendwie Ausweis oder eine Packung Nüsse oder sowas. Genau.
Wie oft habt ihr die nachfüllen müssen, die Nüsse?
Oh, sehr oft.
Stündlich.
Ja, und also Zelt lassen wir quasi das nächste Mal dann zu Hause. Und du sagst jetzt 20 Kilo hat dein Rad. Also wie schwer war es so? Was denkst du insgesamt? War es so 20 Kilo oder?
Um den Dreh würde ich jetzt mal schätzen. Also ohne Trinkflaschen. Also ich bin ja, muss ja dazu sagen, ich bin ja nicht auf dem Titanrahmen gestartet, sondern ich hatte halt einen Stahlrahmen, der halt schon mal ein bisschen mehr aufträgt und ein Systemlaufradsatz und so halt. Also mein Rad war nicht auf Leichtgewicht optimiert. So, das kann man auf jeden Fall sagen. Und meine Ausrüstung im Großen und Ganzen auch nicht. Also die war eher dann auf kleines Packmaß. So. Und ich habe mein Rad nicht gewogen vorher. Ich habe die Taschen mal gewogen und ich glaube, mein ganzes Gepäck waren um die 8 Kilo, 7 Kilo, 8 Kilo. So alles, was ich dann, ja gut, aber mein Rad wiegt keine 12 Kilo, ja, 18 vielleicht um den Dreh. Mhm,
Aber das geht ja auch noch. Also klar, wenn man jetzt überlegt, jedes Kilo über die Strecke, wie viel, also man könnte ja versuchen, das jetzt in Zeit rumzurechnen oder so, aber ich habe mal. Also wenn ich mich so an Radurlaube erinnere, wo du so mit als Packtaschenbomber, wie du so schön sagtest, unterwegs bist, ich habe mal eine Tour gemacht, da konnte ich mein Rad nicht mehr anheben. So schwer war das. Also.
Nee, so schlimm war es zum Glück nicht.
Nee, das ging gut. Und ist ja auch was anderes, wenn man halt irgendwie schon mal ein schweres Rad hat, fährt man insgesamt ja auch doch einfach nochmal anders als ein Rennrad, wo ein bisschen mehr Gewicht dran hängt. Also. Schon nochmal ein durchaus anderes Fahrgefühl und wir sind ja irgendwie genau, also man fährt natürlich eh nicht wirklich schnell bei sowas, also wir nicht, aber genau, aber ja, das war schon ein echt angenehmes Vorankommen so mit dem Gewicht.
Ja.
Wahrscheinlich kann man das optimieren so, also zweites Paar Socken würde ich auch weglassen.
Also dann lieber was im Ziel haben, anstatt es mitzunehmen. Und ich sag mal, jetzt so die Ausrüstung ist so eine Sache, Streckenplanung, welche Tools oder wie habt ihr Strecke geplant mit Landkarte? Es müssen ja 3 Stationen angefahren werden, also als Zwischenschritte, 2 oder 3?
3 Check. Punkt 1, 2, 3, 4 Checkpunkte gab es.
4, wollte ich gerade sagen, ja.
4 mit Istanbul, also 4 mit Istanbul oder ist...
Nee, 4 ohne Istanbul.
Ach, 4 ohne. War das schon immer 4? Ja. Krass. Ich dachte,
ja. Nee, das ist ja jedes Jahr ein bisschen länger geworden, quasi, das Rennen. Und genau, dieses Jahr war dann ganz neu, Vuko war dabei.
Okay. Und bei der Streckenplanung, wo liegen denn da so die Prioritäten auf... Straßen, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man sagt, Mensch, ich will Nebenstraßen fahren. Auf jeden Fall keine Straßen, die groß sind. Gibt vielleicht Leute, die sagen, manchmal kommt so ein bisschen norwegisch bei mir durch, also wenige Höhenmeter zu machen, kann ja auch eine Zielsetzung sein, oder den direktesten Weg zu fahren, egal wie viele Höhenmeter und egal welche Strecke. Was war so bei euch so die Prioritätensetzung bei der Streckenplanung?
Also vorankommen natürlich schon, aber also deshalb halt schon irgendwie nicht die allerkleinsten Straßen mit den meisten Höhenmetern natürlich, aber insgesamt haben wir uns vorher darauf geeinigt, so im Zweifelsfall verkehrsarm, so, weil wir wollten das halt schon so ein bisschen auch, es ist ja dann schließlich auch schon der Sommerurlaub, den man da nimmt und man hat ja dann nicht Lust, auf so halben Autobahnen irgendwie die ganze Zeit zu fahren. Genau, also ich glaube, so das war nicht unbedingt die effektivste Route, aber zum Beispiel in der Po-Ebene, also wahrscheinlich haben wir dann sowas wie 40, 50 Kilometer mehr gefahren, dafür waren wir dann aber weitgehend verkehrsarm, ja, nicht frei natürlich,
ja.
Aber so und verglichen dann mit diesen Hauptverkehrs-Ost-West-Routen, auf denen dann manche andere gefahren sind, war das dann eigentlich, also finde ich auf jeden Fall, war es die paar Kilometer mehr dann durchaus wert. Also eben, ich habe einfach deutlich mehr Spaß, wenn ich mich nicht die ganze Zeit mit LKWs irgendwie rumschlagen muss. So.
Ja, gar keine Frage. Und dann hat man vielleicht auch mal Lust, noch irgendwie, ich sag mal, was zu sehen unterwegs. Und dann macht man vielleicht hier und da auch einen Schlenker. Tauscht man sich mit anderen über die Route vorher aus oder habt ihr das so ganz für euch gemacht? Oder es sind ja so 175 Starter, sagst du, oder habt ihr gesagt? Gibt es da so ein bisschen einen Austausch oder kriegt man so ein bisschen mit, wie die anderen fahren oder fragt man, kennt man vielleicht jemanden oder macht man das wirklich so ganz für sich?
Also in der Facebook-Gruppe gab es mal so quasi so einen kleinen Aufruf, davon doch abzusehen, das öffentlich zu machen. Also ich glaube aber schon, dass sich viele da auch privat so ein bisschen verständigt haben, wenn die sich irgendwie kannten oder so. Also ich habe das auch mit jemandem einmal gemacht, so mal die Route ausgetauscht, mit jemandem, den ich über Facebook dann auch kennengelernt habe. So. Genau, irgendwie, das ist natürlich jedem selber überlassen, aber also man sollte schon darauf achten, dass man sich auf keinen Fall irgendwie einfach auf die Routenplanung von jemand anderem verlässt. So wie Matthias das halt gemacht hat. Schlechte Idee, Matthias. genau. Ja, also von jemandem, den man nicht kennt und der nicht weiß, was der für Prioritäten gesetzt hat oder so. Also sollte man auf jeden Fall von absehen. Und eben, eigentlich war es nicht gerne gesehen, das auch irgendwie öffentlich zu machen oder so.
Genau, also diese Facebook-Gruppe war wirklich so das zentrale Kommunikationsinstrument unter den Teilnehmern. Und auch, was du vorhin ansprachst, von wegen Technik und Sachen, die man mitnimmt und Ausrüstung und sowas alles, wurde da wirklich alles bis ins kleinste Detail diskutiert und dementsprechend war es dann mehr auf so einer, was haltet ihr von Straße XY in Land XY? Also mehr auf so einer Ebene, wurde sich dann schon ausgetauscht. Also die hat ganz viel Verkehr, ich fahre die, aber die hat mehr Höhenmeter, das muss jeder selber wissen. Also letztendlich war man dann doch wieder bei dieser Fragestellung, worauf habe ich mehr Lust, irgendwie schnellste Verbindung mit jede Menge LKWs zu teilen oder über schlechten Asphalt außenrum zu fahren. Und letztendlich bei den ganzen Kilometern, bei der Strecke, also so zumindest so bei unserer Route, gab es offensichtlich irgendwann auch keine Alternativen mehr und man musste halt einfach die großen Straßen fahren. Ja.
Diese Facebook-Gruppe, also ich kenne das so ein bisschen von London, Edinburgh, London. Da entsteht ja so ein gewisses Spirit miteinander, was dann auch ganz doll dieses Event eigentlich trägt. Also so, ich will nicht sagen Gemeinschaftsgefühl, aber schon das Gefühl, so irgendwie was zusammen zu machen. Das finde ich so bei London, Edinburgh, London ganz ganz besonders. Wobei ich habe nicht viele Privés selber jetzt gefahren, also ich kann das schwer mit anderen vergleichen. Findet ihr, dass das beim Transcontinental auch so ein bisschen ist? Oder ist man schon distanzierter miteinander? Oder
Nee, überhaupt nicht. Also fand ich ganz, ganz ganz, ganz wichtig und wurde auch total viel genutzt. Also hatten Matze und ich auch drüber geredet, während wir unterwegs waren. Weil wie gesagt, wir sind ja als Team gefahren und einer großen Vorteil, wenn man eben als Team fährt, ist, dass man das die ganze Zeit live teilen kann, was man macht. Also dass man sagen kann, boah, ist das hier viel Verkehr, boah, ist das schön, boah, ist das anstrengend, ich weiß es nicht. Und so dieses, was wir unter uns ausmachen konnten, also viele Solo-Starter waren halt einfach sehr, sehr viel online. Also so, man hat das irgendwie gemerkt, dass so dieses Bedürfnis, das zu teilen oder ein Feedback zu kriegen oder Sachen wurden gepostet, ich bin gerade auf Straße XY und hier ist viel Verkehr und da haben alle geschrieben, da war ich gestern, da ist echt viel Verkehr, aber danach wird es besser und sowas. Also
die haben das unterwegs Austausch auch gemacht. Also während man unterwegs, ach, krass. Da hat man also noch Zeit, dann so bei Facebook rumzuhängen und zu posten.
Vielleicht kann man so das Handy ja irgendwo an den Aero-Lenker klemmen und währenddessen tweeten oder so beim Fahren. Weiß nicht.
Und ihr habt euch dann sozusagen gegenseitig runtergemacht über die Streckenwahl oder diskutiert. Diskutiert man auch viel? Nee, oder? Doch.
Ja, aber auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau.
Weil einmal haben wir über Postpunk diskutiert. Das fand, oh, ja, ich, schon, das fand ich schon gut. Ja. Nee, aber jetzt Route, also wir haben uns jetzt nicht, was meinst du mit diskutieren, mal zu streiten?
Ja, genau, dass man sagt, Mensch, lass uns doch lieber hier lang fahren, oder guck doch mal da vorne, da ist irgendwie der große Berg, warum wolltest du unbedingt hier an der 12% Rampe lang, oder gibt da ja immer viele mögliche Themen. Guck dir mal den Asphalt an. Hättest du auf Google Maps sehen können? Oder ist das nicht Thema?
Hatten wir einmal so eine Situation, wo so ein kleines Problemchen gab mit irgendwie den Tracks. Genau, aber ja, war.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja. aber insgesamt, nö, waren wir da beide irgendwie eigentlich umgänglich sozusagen.
Ja. Und man hat dann irgendwann so Gespräche auf so einem, ich sag jetzt mal, auf so sehr pädagogische Gespräche geführt. Also dass man so, du, das und das finde ich gerade nicht gut, aber ich habe heute auch wenig gegessen. So ungefähr.
Schon mal vorher entschuldigt für seine Meinung.
Ja, also so schön reflektiert, du, ich will mich echt nicht streiten, aber ganz ehrlich, wenn du noch einmal hier...
Und eure Route habt ihr auf einen GPS geladen, oder?
Ja.
Ja. Und seid es dann nachgefahren?
Wir haben beide Garmin dabei.
Und seid es dann einfach abgefahren?
Genau, ja.
Und das haben alle so gemacht, oder fahren auch noch Leute mit, so, die sich ein Roadbook schreiben? War ich ja bei London, Edinburgh, London, also habe ich 2013 gemacht, war ich ziemlich überrascht, wie viele Leute da noch mit Roadbook gefahren sind. Da gab es allerdings vom Veranstalter auch ein Roadbook, also das war noch einfacher, musste man nicht selber schreiben. Ja. Aber bei euch sind sie eigentlich alle mit Garmin gefahren, oder? Oder ähnlichen Geräten?
Ja, ich also würde ich jetzt sagen. Ja. Ja.
Also man hat dann halt schon... Ich habe mehrere gesehen, die hatten auch zwei Garmins, so als Backup halt noch eins da dran. So, also als Hauptgerät so ein neueres als Backup, irgendwie ein E-Trax oder sowas. Also gab es auch mehrere auf jeden Fall.
Ja.
Gut, und habt ihr also sagen eure Route klar gehabt? Und wie habt ihr euch nochmal kurz zur Vorbereitung sportlich drauf vorbereitet? Weil ich meine, habt ihr da jetzt gesagt, okay, wir müssen jetzt so und so viele Kilometer im Vorfeld abspulen, wir müssen mal mindestens 1000 Kilometer Runde gemacht haben? Habt ihr euch da irgendwas gesetzt oder seid ihr einfach normal weitergefahren, so wie ihr das ohnehin gemacht habt, als Vorbereitung?
Ach, ich bin einfach sehr, sehr regelmäßig gefahren. Also sehr viel und sehr regelmäßig. Und bin auch viel Mountainbike wieder gefahren, weil der Winter war ja nicht so gut. Also war halt viel Regen, viel Wind und dann halt eher immer so, ja, 2 Stunden mit dem Mountainbike statt 4 Stunden mit dem Rennrad. Ich habe hier so Stromlinientour zu den Fahrradmessen organisiert nach Berlin. Das war noch das erste Mal im Jahr, dass wir zusammengefahren sind. Genau, da sind wir relativ früh in der Saison, wie man so schön sagt, nach Berlin gefahren, 2 Tage hintereinander, 160 Kilometer. Und das waren schon so ein bisschen gucken, wie ist es gerade, irgendwie so 3 Monate vorm Start. Und ich bin noch die Mecklenburger Seenrunde gefahren, das war auch noch sowas irgendwie, wo ich auch nur Regen und Wind hatte die ganze Nacht. Das war auch sehr, sehr unangenehm. Irgendwie und ja, und dann einfach, einfach sehr viel. Und ich habe halt auch Vollzeit gearbeitet und bin dann halt abends immer noch mal so 100 Kilometer oder 60 oder 80 alleine gefahren irgendwie. Und das war dann auch irgendwie so ein bisschen der Unterschied, dass man sonst seine normale 30, 40 Kilometer Runde alleine gefahren wäre und dann doch noch mal eine Runde rangehängt hat, eine Stunde länger. Und genau, ja, ich bin schwimmen gegangen. Das erste Mal seit der Schulzeit wieder gefühlt, irgendwie ein paar Mal, aber war immer wieder froh, dass ich dann doch eher Radfahrer bin als Schwimmer.
Keine Triathlon-Karriere angestellt.
Nein.
ja, bei mir war es ähnlich. Also ich bin bin halt vor allen Dingen viel, also ich habe darauf geachtet, einfach möglichst lange Strecken zu fahren. Bin halt wieder die Brevet-Serie in Freiburg gefahren. Und dann so ab Mai, Juni bin ich eigentlich auch so, habe ich oft mal so 3 Tagestrips gemacht mit langen Tagen hintereinander, um mich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Auch mit Gepäck dann halt mal. Eben um das ganze Equipment einfach mal so ein bisschen durchzutesten, so gucken, ob es irgendwo hakt, ob ich irgendwas vermisse oder irgendwas weglassen würde. So, genau.
Also dann auch schon so mit irgendwie sich unterwegs was suchen, zu übernachten und so. Also so weit zu gehen, mit Equipment zu testen oder Ausrüstung zu testen.
Genau, also ich habe es mir dann halt einigermaßen gemütlich gemacht und bin auf irgendwelche Campingplätze gegangen oder so, dass ich noch eine Dusche kriegen konnte oder sowas. Aber ja, schon so irgendwo übernachten, dann am nächsten Tag weiterfahren und irgendwie wieder einen Schlenker nach Hause machen am dritten Tag.
Aber so die Prävisere hast du bis 600 gemacht, oder?
Mhm, genau, ja.
Aber ist ja doch schon eine ganz schöne Strecke so als Vorbereitung. Also ich bin immer selber so ein bisschen zwiespältig zu diesen Prevet-Serien und ich glaube, vor London, Edinburgh-London war meine längste Strecke, die ich gemacht habe, 200 oder sowas. Also jetzt in der Vorbereitung. Ich habe Jahre davor schon Trondheim-Oslo gemacht, was ja 500 nachher was ist, aber das habe ich dann auch im Team gemacht, in der Teamwertung, also auch eine ganz andere Nummer. Aber so, also ich finde immer, es passiert zu viel im Kopf und ich denke immer, also so Leute, die so Ultradistanzen auf Zeit fahren, also Race Across America, die fahren ja jetzt auch nicht schon 2000er als Vorbereitung oder so, meistens. Manchmal machen die ein Rennen, um Rennsituationen zu erleben, aber jetzt so als Training. Aber das heißt, 600 bist du ja echt schon ganz gut dabei.
Ja, ich lasse mir da halt Zeit. Also ich fahre das dann irgendwie echt langsam und mache längere Pausen und dann bleibt dann halt irgendwie im Zeitlimit, so gerade. 2 Minuten, um
Punktlandung.
Ja, genau. So. Und tatsächlich sind die Brevets hier auch, ich fahre die einfach sehr gerne hier in Freiburg. Ich weiß gar nicht so genau. Also ich habe keine Vergleiche aus anderen Brevet-Standorten hier in Deutschland oder überhaupt irgendwo. Aber hier sind die Strecken echt total super. Also Walter und Urban, die das hier organisieren in Freiburg, die sind, das ist total top, wie die das machen. So. Also die planen halt echt richtig schöne Strecken. Genau, von daher. Ich habe das ja auch schon die Jahre vorher gemacht und dachte mir, als Vorbereitung kann das mit Sicherheit nicht schaden. genau, und es macht einfach Spaß.
Vor was habt ihr am Start dann so die, oder was ging euch so durch den Kopf? Hat man Angst gekriegt? Also ich kenne das so ein bisschen von mir. Ich finde ja so ein Klassiker ist ja immer, dass man immer sagt, man hat zu wenig trainiert. Ging euch sowas durch den Kopf oder hattet ihr eher so... Als es dann so losging und es immer näher rückte, dass man dann denkt, so, oi, stimmt das mit der Ausrüstung? Oder?
Also ich hatte tierisch Angst um mein Rad irgendwie. Mein Vorderrad, das weiß ich noch, ich glaube, das hatte ich auch gar nicht erzählt, Matze, weil ich wollte das gar nicht nach außen tragen, also gar nicht unken sozusagen. Aber ich hatte das Gefühl, dass mein Vorderrad nicht so richtig gut zentriert ist, als wir gestartet sind. Hat aber super gehalten. Also irgendwie so, das war, glaube ich, auch nur ein bisschen neurotisch dann. Ja, und insgesamt, weil es halt doch schon älterer Stahlrahmen ist und wenn man da halt so viel Kram dran baut und ja auch gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber beim Start, muss ich ganz ehrlich sagen, war es bei mir eigentlich eher so ein bisschen Erleichterung. Also so ein bisschen, ich war froh, dass es endlich losgeht. Also es war halt so ein unbekanntes Wesen, was da auf einen zukommt, dieses Transcontinental Race. Und man hat sich da, also war halt wirklich... Ja, lebensbestimmt ist jetzt ein sehr großes Wort, aber ich habe mich da wirklich sehr drauf vorbereitet, so. Und wie gesagt, dieses ganze Training und sowas alles, da ich dann einfach heilfroh war, endlich, als es dann 12 Uhr war, man da auf der Mur stand und es hieß, jetzt geht's los. Und irgendwie, genau, also, nee, wird richtig Angst oder nervös oder so, das, also natürlich angespannt. irgendwie das auf jeden Fall. Aber ich sage, also zu dem Zeitpunkt kam man da ja auch wirklich nicht mehr raus.
Na, ich kenne das so, also ich bin ganz, als ich in London gestartet bin, zu London, Edinburgh, London, da war ich so 2-3 Tage eher da und da gab es so einen Zeltplatz, wo die Teilnehmer, oder wo man zelten konnte, das haben nicht alle gemacht, aber ein Großteil hat es gemacht. Und da entstand dann auch so eine Atmosphäre mit so, guckst du bei den anderen, was haben die dabei? Ach, die haben jetzt noch eine Stirnlampe am Helm, brauchst du vielleicht doch noch eine? Also, wo du dann nochmal so ein bisschen guckst und dann fallen noch plötzlich so Dinge ein, die man vielleicht noch gebrauchen könnte oder anders machen könnte oder vergessen hatte. Ich habe irgendwie damals meine Trinkflaschen vergessen mitzunehmen. Und ihr seid ja erst nachts gestartet, da hatten wir auch noch mal den ganzen Tag, oder? Also wo man sich so anfängt, Gedanken zu machen, oder?
Ja. Ich glaube, jetzt 15 Uhr haben wir uns getroffen. Ne?
Ich brauchte da noch neue Cleats. An dem Tag.
Stimmt, ich habe mir noch einen neuen Trinkflaschenhalter gekauft, ja, weil mein Wissen ausgeleiert war.
Ja. Also, da gibt es einen Radladen in Gerritsbergen.
Ja, da fragt man sich, warum hat man das nicht schon eine Woche vorher gemacht? So, man macht es dann irgendwie Stunden vorm Start.
Ja.
Es ist immer dasselbe, überall.
Stimmt.
Ja.
Und
sonst war das echt so ein bisschen quälend da vor dem Start auch. Also mir ging es dann auch so, dass ich es erleichternd fand, als endlich losging, weil man natürlich den ganzen Abend irgendwie verbringen muss und so. Und dann war halt so eine Turnhalle offen, da konnte man sich noch ein bisschen hinlegen. Aber man ist dann natürlich auch schon so ein bisschen irgendwie eben angespannt so. Also man ratzt dann da nicht mal eben irgendwie 3 Stunden tief und fest weg. So, ne?
Das fand ich damals bei London, Edinburgh London, wenn ich es mal vergleiche, so ein bisschen ganz gut. Da bin ich halt wirklich früh um 8.30 Uhr, 9 Uhr irgendwann gestartet. Also du stehst auf und es geht los. Du hast nicht nochmal so einen Tag, der sich so dahin quält oder wo du vielleicht auch schon, ich sag mal, müde fast am Start stehst, oder? Also ging euch das so, dass ihr dann nachts schon eigentlich dacht, jetzt hier noch die Nacht durchfahren?
Nee, also während dem Start und danach und so ist man natürlich erstmal, da ist man natürlich erstmal wach. Also das läuft dann ja auch. Und dann, also morgens wird man immer müde, so finde ich.
Ja.
Also, auch so beim Brevetfahren geht es mir so, dass ich nachts da eigentlich nicht so Probleme habe, dann eher so ab 4, 5 Uhr oder was dann. So, dann so. Und wenn die Sonne dann wieder draußen ist, geht es dann halt auch wieder, aber genau. Mhm.
Und ja, das Ätzende dabei war dann ja auch, dass man irgendwie relativ wach war und relativ aufgeputscht oder was auch immer die Nacht durchgefahren ist und dann setzte halt immer mehr Regen ein. So, als man eigentlich dachte, geil, die Nacht ist durch Tageslicht und Wärme und sowas alles und dann kam halt Regen, Regen, Regen. So, es war nicht so motivierend irgendwie. Aber von daher war auch gar keine Option, sich irgendwo hinzulegen und zu schlafen, weil halt es war so nass und man selber war so nass, also musste man halt weiterfahren.
Genau, ihr seid also nachts um 12 los und seid dann quasi von Belgien aus. Wie seid ihr gefahren?
Ja, ziemlich gerade Richtung Süden. Richtung Lyon. Dijon erst. Dijon, Lyon. Genau. Zwischendurch total viele Orte, die ich wieder vergessen habe. Und ja.
Und fährt man dann noch so ein bisschen im Pulk, weil es war ja so ein Massenstart, oder so fällt das eigentlich ziemlich schnell, das Feld? Wie stelle ich mir das so vor? Also wenn man dann nachts um 12 irgendwie so ein Start und ihr habt erzählt so mit Fackeln und es hat so ein Event und man hat eine ganze Menge Adrenalin und dann ist es da vielleicht auch noch hell und dann geht es quasi raus in die dunkle Nacht. Muss man sich auch erstmal ein bisschen vielleicht sortieren und finden und so einen Rhythmus finden zusammen. Es finde es auch schwierig, zusammenzufahren. Ist ja auch nochmal vielleicht so ein Thema, also was so Rhythmus betrifft, sich auf den anderen einzustellen. Und dann hast du da irgendwie noch ein paar Leute um dich ringsrum. Ist das chaotisch oder ist das ganz, ganz entspannt und geordnet? Oder fährt man dann schon mal jemanden in der Dunkelheit, in der Hektik ins Hinterrad?
Nee, Leute waren es ja nicht. Also es hat sich sehr, sehr schnell auseinandergefahren und man hat das nach einer Stunde, würde ich jetzt mal sagen, dass es so war, von hinten kommt einer und überholt. Wobei ich glaube, die hatten uns zu dem Zeitpunkt schon alle überholt. Also wir eher gesagt haben, da hinten blinkt noch einer. ach, jetzt ist er weg, ungefähr. Also es ist richtig Hektik, nee, das überhaupt nicht. Also dann eher, also wenn man Fahrer getroffen hat, dann tatsächlich ganz klassisch in Bäckereien oder an der Tankstelle oder im Supermarkt. So, aber jetzt auf der Strecke, ja, auch schon, aber also auf keinen Fall so, dass man jetzt irgendwie im Pulk gefahren ist und es wirklich hektisch war. Das nicht.
Ja. Wie lief das zu zweit? Gut?
Ja.
Oh, ein Zerrverhalten. Ein Abtasten.
Nö, am Anfang schon.
Nee, es ist halt, also zu zweit dabei zu starten, das hat halt viele Vorteile und viele Nachteile. Also so, das haben wir auch schon während der Tour reflektiert oder drüber geredet. Also das Problem ist halt einfach, rein sportlich gesehen, von der Geschwindigkeit unterstützt man sich halt nicht. Also die Strecke ist in weiten Feldern so uneben, dass man nicht richtig Windschatten fahren kann, was man halt fahren darf. Das heißt, derjenige, der langsam ist, bremst den anderen auch aus, weil halt auf so einer Tour sagt man ja nicht, wie auf einer 100 Kilometer Samstagnachmittag-Tour, komm jetzt, tritt mal in die Pedale, jetzt zick nicht so rum, wir fahren das jetzt zu Ende, sondern man haushaltet ja schon mit seiner Kraft irgendwie und dementsprechend fährt man dann halt in dem Rhythmus, in dem der Langsamere gerade gut klarkommt irgendwie. Der Vorteil von so einer zu zweit Fahrsache ist eben, man kann sich unterhalten, man hat Ablenkung, man hat Motivation, man hat, komm, wir fahren jetzt weiter, komm, wir machen gleich erst eine Pause, ach komm, ein bisschen, was geht doch noch, so halt. Also es ist halt, ja, es ist Licht und Schatten zu gleichen Teilen. Ja.
Wirklich zu gleichen Teilen, oder?
Also Ich würde sowas nicht alleine fahren, glaube ich. Also so habe ich gerade nicht als Plan, also weil das ist halt das Ding. Ich glaube, da hatten wir auch schon während der TCR drüber geredet, wo ich noch sagte, ach doch, vielleicht könnte man das mal alleine fahren. Aber wenn ich mir jetzt im Nachhinein, also so viele Stunden, die man nachts alleine auf Landstraßen gefahren ist irgendwie, also ich weiß nicht, wie viel, also muss ich ehrlich sagen, so gern ich Rad fahre, ich weiß nicht, wie viel Spaß ich da gehabt hätte in weiten Teilen. Und um das nochmal aufzugreifen, dass man dann an irgendwann, ich glaube, das war irgendwo in Frankreich oder so, als wir nachts halt, gerade ist wieder Handy, als wir nachts halt weitergefahren sind und dann angefangen haben, über Musik zu reden und warum man welche Band hört und welche Band denn man wo zuordnen würde. Und also so ein Nonsensgespräch, was wir tatsächlich über 3 Stunden gezogen haben oder so, und das war wahnsinnig angenehm. Und ist das ein Handy bei mir oder bei euch, was hier?
Also hört? Bei mir ist, hab auf jeden Fall meins im Flugmodus.
Ja, meins ist auch aus, Herr Rau.
Ich höre hier nichts.
Ah, okay.
Okay. Ah, jetzt kommt's wieder.
Hier wird die ganze Zeit fleißig kommentiert im Chat, ne? Lest ihr das auch?
Ich lese ab. Ja. Ich lese das
ja.
Ja, alleine ist man schneller, das stimmt. Definitiv. Ja. Also ein guter Mensch hat auch mal ausgewertet, wer denn so wie schnell angekommen ist und so. Und die meisten Paare sind halt tatsächlich, haben halt da ziemlich, also in dieser sportlichen Hinsicht da ziemlich abgelost sozusagen. Ich glaube, es sind auch von den ganzen Starterpaaren nur 2 angekommen oder so. Oder von nur 18 Zeitlimit. Ja, genau. Also tatsächlich, aber alleine fahren, klar. Man ist halt einfach echt total viel allein unterwegs und da muss man auch wirklich Bock drauf haben, beziehungsweise muss man halt wirklich dann auch so motiviert sein, das halt echt durchzuziehen. Und ja, genau, da weiß ich auch nicht so genau, ob mir das nicht dann zu viel Druck wäre. So.
Wenn man allein unterwegs ist, hat man halt so eine Freiheit, also selbst zu bestimmen, wann man Pausen macht, wo man Pausen macht, wann man schläft. Also ich bin bei London halt die ersten 24 Stunden gefahren, habe dann erst geschlafen, also quasi Montag früh, nicht in der Nacht, bin eigentlich die Nächte immer durchgefahren, hab guckt immer, dass ich tagsüber schlafe. Und zu zweit musst du halt immer so einen Kompromiss finden, du musst dich immer abstimmen. Und das macht dann natürlich also denke ich, auch langsamer, zumindest wenn man nicht mit dem sportlichen Ziel an so eine Sache geht, du willst wirklich gewinnen, dann willst schneller sein. Weil dann kannst du natürlich auch das ausnutzen, kannst sagen, okay, man versucht wirklich schneller zu sein als ein Solostarter, weil du zu zweit unterwegs bist. Aber ich denke, dass viele Teams vielleicht eben auch eher so diese, ich will nicht sagen Urlaubsgedanken, aber so, das ist jetzt eine Tour, die wir da zusammen machen, pflegen werden, dass vielleicht die Einzelstarter eher diejenigen sind, die sagen, komm, wir wollen jetzt hier wirklich mal Gas geben, an die Grenze gehen.
Das würde ich auch so einschätzen, tatsächlich, ja.
Habt ihr eure Routen geplant? Also so jetzt nicht von der Strecke, sondern so, dass ihr euch überlegt habt, okay, ersten Tag machen wir jetzt so und so viel Kilometer, dann machen wir so viel Kilometer. Oder habt ihr das wirklich immer unterwegs ausdiskutiert oder so ein Gefühl gehabt, okay, jetzt ist vielleicht Zeit, mal zu schlafen?
Wir hatten einen Zeitplan, sind ja, aber relativ schnell rausgefallen. Also irgendwie am ersten Tag waren wir auf jeden Fall noch im Zeitplan. Da hatten wir uns einen Campingplatz rausgesucht, wo wir hingefahren sind. Ich glaube, es waren 350 Kilometer. Also wir sind Nacht durchgefahren und dann halt einen Tag und haben da aber schon viel länger gebraucht, als wir eigentlich gedacht hätten. Also da war eigentlich der Plan, dass wir da irgendwann früh Nachmittag sind und wir waren abends um 8 oder 9 da oder so. Genau. Und ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich würde mal sagen, die ersten 3-4 Tage waren wir noch in unserem Rhythmus, den wir uns so geplant hatten. Und dann sind die ersten ungeplanten Dinge passiert, die halt dazu geführt haben, dass wir nicht, dass wir einfach langsamer geworden sind. Und dass wir halt nicht mehr in der, ja, so an den Punkten zu dem Zeitpunkt waren, wie wir geplant hatten.
So. Ich glaube, so am 4. Tag nach dem Mont Ventoux.
Ich glaube, Mont Ventoux.
Da hatten wir dann so den genau, schon relativ großen Rückstand von irgendwie, weiß ich nicht, knapp 100 Kilometer, glaube ich. Und das hat dann dazu geführt, dass wir am 5. Tag hatten wir eigentlich geplant, noch über die Strada della Sierra zu kommen. Und das haben wir dann halt erst am 6. Tag geschafft. Also das war dann, glaube ich, so das, wo wir dann irgendwann quasi fast einen Tag Rückstand hatten. So, ja.
Genau, und das war eben auch so ein Ding, was dann ja auch bei dem Rennen oder so einem Rennen irgendwie die Sache ist, dass man es halt sehr gut planen muss, beziehungsweise Strada della Sierra waren wir um 5 oder 6 irgendwie im Hotel quasi und hatten dann halt die Entscheidung, jetzt noch die Strada della Sierra zu fahren, so ungefähr, und haben halt gesagt, nein, also irgendwie auf 2000 Meter Höhe und hier gibt es ein Hotel und jetzt schlafen wir uns erstmal aus. Wir sind irgendwie, keine Ahnung, wie viel 1000 Höhenmeter an dem Tag gefahren und hatten auch beide also es sind Leute das Ding im Dunkeln gefahren. Ich bin sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, muss ich sagen. Also ich fand es wunderbar, am nächsten Morgen irgendwie frühstücken da auf der Schotterpiste. Aber es war halt schon, sehr hakelig zu fahren, auf jeden Fall irgendwie. Ja, und ich war froh, dass ich da nicht nur mit meiner Lampe im Dunkeln unterwegs war.
Ist ja auch, was ich mir manchmal so frage, wenn du jetzt auf 2000 Meter nachts irgendwie einen Unfall hast, sind ja auch so teilweise diese Straßen nicht unbedingt so befahren nachts, dann kann es eben doch passieren, du liegst da mal ein paar Stunden oder bis da irgendwie Hilfe kommt. Gab es da dieses Jahr Unfälle? Habt ihr was mitgekriegt? Nee, eigentlich geht das immer recht glimpflich alles ab.
Och nö, einer hat richtig zersägt, der wurde von einem Auto angefahren und hatte ich glaube, ein Rückenwirbel irgendwie mehr oder weniger oder angebrochen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Hüfte gebrochen, alles Mögliche.
Oh ja, okay. Also
den hat es richtig erwischt und dann gab es viele so kleinere Unfälle und so.
Ja. Ah ja, hab schon mal das Gefühl, gar nicht so viel mit, aber zumal vielleicht, ich habe auch damals bei London, Edinburgh London, hatte ich mir jetzt keine Tagespläne gesetzt und ich habe mich einfach drauf gesetzt, habe gesagt, ich gucke jetzt mal, wie weit ich fahren kann. Und dann kommt man eben doch ganz schnell in so eine Grenzerfahrung. Also du gehst an deine Grenzen und dann wirst du eben auch schnell unkonzentrierter oder ich sag mal, ich weiß, als ich dann mich das erste Mal schlafen gelegt habe, da bin ich dann, also da fielen mir schon beide Augen auf dem Rad zu, wo ich so dachte, oh, jetzt bist du so verdammt müde. Das ist also der Vorteil, wenn man sich das ein bisschen einteilt, dann hat man vielleicht auch so Ziele, die man so ansteuert und wo man nicht gleich übersteuert. Als wenn man wenn man das ganz spontan unterwegs entscheidet. Aber
ich glaube, ich würde es fast eher andersrum denken, dass man sich die Ziele eigentlich, wenn man das wirklich auch richtig durchziehen will, so, dass man sich die Ziele eigentlich so hoch setzen sollte, dass man da eigentlich einen ziemlichen Druck hat, die zu schaffen. Weil ich glaube, sonst, also zumindest mir ging es so, dass ich spätestens am dritten Tag war ich dann öfter mal auch am Rummaulen, von wegen, könnten wir nicht länger Pause machen? Und ich habe eigentlich eher gerade Bock auf einen Radurlaub, als auf irgendwie das als Rennen zu fahren. Also ich glaube, man muss da tatsächlich sehr entschlossen sein, das auch als Rennen zu fahren, das im Zeitlimit zu finishen und sich dann halt diese, also auch einfach schwere Tagesziele zu setzen. So. Also ich glaube, anders kann ich es mir gerade nicht vorstellen, wie man es sonst hinkriegen sollte.
Also, aber wart ihr euch einig in der, also ist das Radurlaub oder ist das Rennen, seid ihr euch da einig gewesen? Immer die ganze Zeit? Oder eher?
Nein.
tatsächlich war es mir vorher, glaube ich, nicht so klar, was es heißt, oder also wie es dann laufen wird. So. Also ich konnte es vorher nicht so ganz einschätzen, weil eben, ich habe sowas noch nie gemacht und ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn man 5 Tage hintereinander irgendwie 250 Kilometer im Schnitt oder mehr fährt, so. Also wie dann mein Körper reagiert und wie mein Kopf reagiert, das war mir halt alles schon einfach neu. So, ja.
Deswegen, also ich weiß auch gar nicht, ob man wirklich so harte Tagesziele braucht oder so, weil was ich halt so angenehm fand, war, dass auch wenn es ja quasi gar keine Organisation um das Rennen gab, war man direkt in so einem Mindset oder in so einem, ich will jetzt einfach so viele Kilometer, also ich will einfach nur Fahrrad fahren, also ich will einfach nur Kilometer abreißen und so viel es geht schaffen. Klar hatten wir dann so Sachen, dass wir dann wussten, okay, wir wollen heute noch nach Sarajevo kommen irgendwie und dann halt die halbe Nacht durchgefahren sind, weil wir unbedingt noch da hinkommen wollten, um da im Hotel zu pennen, irgendwie solche Sachen. So, das ist dann natürlich schon noch meine Motivation, aber grundsätzlich war es ja eher, ja, es war halt nicht so richtig Pause zu machen irgendwie, also es war richtiger im Sattel zu sitzen, also ich konnte mich da unterwegs auch ganz gut so motivieren, dass ich einfach dachte, ach komm, lass uns mal gucken, was hinter der nächsten Kurve ist. So, lass uns noch mal ein bisschen weiterfahren.
Und da hattest du aber dann keinen Bock, oder? Musst du das ausdiskutieren?
Manchmal. Also manchmal lief es auch einfach tatsächlich ja, ganz gut so. Manchmal waren wir uns auch einfach total einig, wann der Zeitpunkt gekommen ist, irgendwie sich abzulegen. So, also es war echt unterschiedlich. So, manchmal hatte der eine ein Tief, manchmal der andere. So.
Ja.
Ich öfter.
Ja.
Aber ihr seid schon immer zusammengefahren. So, also so nebenher oder ist auch mal jemand irgendwie vorne weggefahren und hat dann irgendwie, man hat sich an der Tankstelle wieder getroffen.
Ist auch passiert. Also wir sind die meiste Zeit eigentlich zusammengefahren, also auch gerade so in der Dunkelheit, aber wenn es dann sehr hügeliges Terrain war oder so, sind wir auch gerne so 50 Meter auseinander gefahren und jeder ist einfach seine Geschwindigkeit gefahren und irgendwann kam ein Friedhof, man musste seine Trinkflaschen auffüllen und da hat man sich wieder getroffen und ist dann wieder ein Stück zusammengefahren und hat kurz einen Plan gemacht, irgendwie nach dem Motto, guck mal, in 30 Kilometer kommt die Stadt, da essen wir ein Eis und irgendwie so halt. Weil ich glaube, also das würde ich in der Retrospektive sagen, war bei uns auch, also wenn man zu zweit unterwegs ist, ist es einfach viel, viel schneller ein Urlaubsgefühl. Also so alleine hält man an, nimmt sich einen Kaffee, schüttet den runter und fährt weiter. Ja. Und so war, oh du, ich setz mich schon mal durch. Ach, es gibt Kuchen. Oh, Kuchen. Und so. Und
alles dauert länger, oder? Jede Pause dauert länger.
Ja,
auf jeden Fall.
Ja. Man macht dann auch Pausen, wenn man eigentlich keine Pause machen würde. So ist es dann ja schon auch manchmal.
Aber ihr habt gesagt, ihr seid so am dritten, vierten Tag, habt dann schon deutlich gemerkt, dass ihr hinter eurem Ziel wart. Wärt ihr noch im Zeitlimit gewesen zu dem Zeitpunkt oder habt ihr gemerkt, ihr schafft das Zeitlimit nicht so ganz? Oder?
Also es gibt ja kein wirkliches Zeitlimit. Es gibt halt nach 15 Tagen die Party. in Istanbul.
Und dann macht es auch irgendwann die Kontrollstation zu, oder? In Istanbul.
Die Kontrollstationen machen zu, aber du kannst dir immer einen Stempel da organisieren in deinem Kärtchen. Auch wenn da halt keine Helfer mehr sind vom Transcon.
Ah, okay.
Und in Istanbul ist es halt so, dass da 17 Tage lang Leute vom Transcontinental sind, um dich da noch in Empfang zu nehmen. Und danach kannst du dir aber auch halt einfach so noch einen Stempel holen und wirst als Finisher gelistet. So. Also genau. Bei der Party tatsächlich waren ja, glaube ich, nur 30 Leute da diesmal oder so.
Uiuiui. war
eher eine kleine Party. Ja, und also ich glaube, also mir zumindest war total schnell klar, dass wir es zur Party auf keinen Fall schaffen. Wir hatten dann halt so diese 17 Tage im Hinterkopf. Und da war dann irgendwann ab wahrscheinlich Kroatien oder so relativ klar, dass wir das nicht mehr packen werden. Ja.
Genau. Und ihr packt das, also habt das so für euch geführt, weil ihr so tagtäglich ein Stückchen nach hinten gefallen seid gegenüber eurem Plan, oder sind so Dinge passiert unterwegs, keine Ahnung, Schmerzen im Knie und ihr musstet einen halben Tag Pause machen? Oder waren das eher so die kleinen Begebenheiten, die das dann so letztendlich summiert haben?
Nee, tatsächlich lief es dann.
Die kleinen begeben.
Genau. Also so dieses ganze Norditalien, Slowenien, Kroatien, das lief dann eigentlich relativ gut so vor sich hin. Und wir sind, glaube ich, da auch gar nicht groß weiter zurückgefallen. Also vielleicht noch ein bisschen, aber jetzt nicht so, dass wir dachten, also es war dann nicht so dramatisch wie so dieser eine Tag, den wir da in den Alpen verloren haben sozusagen. So eher so diese kleinen Stops und halt mal hier und da ein paar Kilometer weniger fahren als geplant und so.
Ja. Das ist das ist ja das Krasse. Ich habe bei Trondheim Oslo in der Teamwertung mitgemacht und da ging es dann quasi darum, wie man wo oder wie kommt man schneller ins Ziel bei diesen 500 Kilometern. Und es wurde halt wirklich um jede Sekunde bei so Stops gekämpft mittlerweile. Also es war dann so weit, dass wir auf diesen 500 Kilometern nur noch zwei Stops à zwei Minuten hatten. ansonsten bist du die 500 Kilometer durchgefahren. Und es ging halt wirklich darum, also sozusagen, also um jede Minute zu kämpfen. Da ging es nicht darum, schneller zu fahren, sondern einfach in den Pausen zu sparen. Mhm. Und es ist erstaunlich, wie sich sowas immer summiert und hier eine Minute und da fünf Minuten und da und zack eine halbe Stunde und zack eine Stunde.
Ja, das geht super schnell. Ja, das ist
absolut. Definitiv
so. Also Pausen machen, so genau, sollte man so wenig wie möglich, wenn man sowas ambitionierter fahren möchte.
Und wenn man auch immer sitzt, dann wieder hochkommen, ach komm, kaum noch eine Minute sitzen. Und also so dieser Start nach einer Pause, ist auch mal, das habe ich bei London, Edinburgh-London dann manchmal so gemerkt, hey, dann Problem mit den Füßen oder eigentlich mit den rechten Achillessehne. Und also ich habe 10 Schmerztabletten in den letzten anderthalb Tagen gegessen, damit ich ins Ziel komme. Und dann sozusagen dieser Wechsel immer so vom Sitzen wieder aufs Rad, das waren so Höllenschmerzen, dass du dann auch schnell mal gedacht hast, ach komm, noch eine Minute. 5 Minuten können wir noch sitzen. Und dann zieht sich das natürlich extrem raus. Ihr seid ja nicht bis ganz ins Ziel gekommen.
Montrinnes Schweigen.
Was ist denn da passiert?
Also bei mir war tatsächlich die Entscheidung am Tag vorher fast schon so ein bisschen gefallen. Wir sind dadurch von Sarajevo Richtung Süden, Richtung Montenegro gefahren und es war eine sehr bergige Strecke. Und ich habe gemerkt, so ich komme einfach nicht voran. Ich habe irgendwie keine Kraft mehr. So. Und ich dachte mir irgendwie, naja, entweder brauche ich halt 20 Tage bis Istanbul, alles in allem, oder ich lasse es einfach bleiben und mache mir eine schöne Zeit irgendwo anders. Und das war so mein Gedankengang. Und mit dieser Entscheidung oder mit diesem Gedanken habe ich dann Matthias mal belästigt. Und ja, dem ging es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eigentlich ganz gut, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ne? Hallo?
Hallo?
Ah, Matthias ist weg.
Ja, entweder macht er gerade eine Pause, aber er wird hier mir noch als da angezeigt. Jetzt haben wir hier noch eine kleine technische Sache. Da ist er, glaube ich, wieder jetzt, oder? Nein?
Ah, hallo?
Ja, alle da?
Ja, ich bin wieder da.
Okay, du hattest gerade eine kurze Pause gemacht, alles klar.
Das Internet ist ausgefallen, das WLAN war weg. Ja,
gut. Du wurdest nämlich gerade was gefragt.
Ach so, hervorragend. Ich habe die letzten 15 Sekunden von Matthias nicht mitbekommen, von Matze.
Nee, ich habe erzählt, wie bescheiden es mir im südlichen Bosnien ging. Und und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du da eigentlich gerade ganz gut drauf, tatsächlich, ne? So körperlich. Also so fit auf jeden Fall, dass du dir vorstellen konntest, einfach weiterzufahren.
Ah, ich glaube, er hat Probleme mit seinem WLAN. Er ist wieder weg. Mach du mal weiter.
Ja, genau. Ich kann ja einfach mal von mir erzählen.
Genau.
Genau. Also so, wir haben dann halt eine Nacht noch gepennt in Bosnien.
Ja, jetzt bin ich wieder da. Irgendwie ist hier gerade Stress mit dem Internet. Das WLAN zickt rum.
Dann sag mal ganz kurz, bevor es wieder weg ist, zu dem Moment, wo es, ich und die Namen. Jetzt 50-50 die Chance eigentlich, den Richtigen anzusprechen. da, wo es Matthias schon schlecht ging, hattest du, Matze, eigentlich noch...
Andersrum.
Verdammt. Also, ging's dir da noch gut oder warst du auch schon so, wo du gemerkt hast, ist anstrengender als geplant?
Nee, ich bin irgendwie relativ gut damit klargekommen. Also es war ja auch wahnsinnig warm dann. Also es kam immer mehr Hitze und irgendwie bin ich mit den Bergen relativ gut klargekommen. Also mir ging es körperlich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch relativ gut. Also ich wäre zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gerne weitergefahren. Also.
Und wie geht man dann damit um, wenn man gefragt wird, ich merke, dass es irgendwie nicht so rund läuft bei mir? Ganz ehrlich? Ich glaube, er hat die Frage nicht gehört.
Matze, bist du noch da?
Ich jetzt. Ja, ich glaube, die Frage war an dich gerichtet.
Ach so, die Frage war an mich gerichtet, wie ich damit umgegangen bin, dass es Matze nicht so gut ging.
Ja, genau.
Ach so. Ja, super schwierige Entscheidung, weil einfach wir es halt komplett zu zweit geplant hatten. Es halt für mich keine wirkliche Option war, das alleine weiterzufahren, weil ich das halt gar nicht geplant hatte. Also wir auch so Sachen wie Werkzeug aufgeteilt hatten und solche Sachen irgendwie. Und ganz konkret sind wir so damit umgegangen, dass wir eine Tankstelle angesteuert haben und uns eine Dose Bier gekauft haben und eingesetzt haben. Und das erstmal besprochen haben quasi. Und ich habe den Namen von dem Dorf vergessen, irgendwo halt in Bosnien. Und dann war halt klar, okay, zwischen jetzt nächste größere Stadt wären irgendwie 50 Kilometer, es wird gerade dunkel, wir bleiben jetzt hier erstmal irgendwie und nach dem Motto, ich treffe nicht jetzt direkt die Entscheidung, ich fahre alleine weiter, so innerhalb von einer Viertelstunde. So ungefähr. Sondern halt, dann haben wir halt den Abend da in diesem Dorf verbracht irgendwie, was auch wahnsinnig angenehm war, also ein sehr nettes Dorf irgendwie. Genau, und dann war der nächste Etappenort war die Bucht von Kotor quasi. Und da wollte Matze ja eh auch noch hin. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das sind 100 Kilometer, ich fahre am nächsten Tag los. Ich guck mal, wie ich mich auf der Straße fühle, wenn ich tatsächlich allein unterwegs bin. wenn ich tatsächlich alleine fahre, wie das dann ist, irgendwie, wie ich vorankomme. Und Matze wollte auch nicht in Bosnien bleiben, sondern auch eben in die Bucht von Kotor. Und da haben wir gesagt, okay, dann treffen wir uns da nochmal wieder und besprechen dann, wie es aussieht. Also so, ob er dann tatsächlich immer noch aussteigen will und ob ich tatsächlich alleine weiterfahren will und wie wir das alles machen und sowas alles. Und genau, haben dann ein paar Stunden geschlafen und sind am nächsten Tag losgefahren. Ja.
Und hattet ihr da schon eure technischen Probleme? Oder, weil es gab ja einen Sturz, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, der ja quasi sozusagen auch noch mit beigetragen hat zu der letztendlichen Entscheidung.
Genau, das war, also Matthias ist dann einfach mal ein bisschen schneller vorgefahren. Ich habe dann halt im verballert wie ich war, habe ich mein Vorderrad, als ich in dem Küstenort da in Kotor in der Bucht eingefahren bin, habe ich mein Vorderrad in so einem Abflussgatter versenkt.
Ach, das ist das passiert.
Ah, ja, ja.
Okay.
Und habe mein Vorderrad da versenkt, bin über den Lenker gegangen und habe danach festgestellt, dass ich keinen Nippelspanner eingepackt habe, um das Vorderrad wieder gerade zu ziehen. Also auch genau equipmentmäßig nochmal hier. Nippelspanner gehört ins Gepäck, definitiv. Weiß man eigentlich auch vorher. Ist mir ja beim Start nicht eingefallen, ist mir auch zwischendurch nicht eingefallen bis zu diesem Moment. Genau, Matthias hatte auch keinen mit. Von daher, ich meine, in Montenegro gibt es ungefähr einen Radladen, der war in Podgorica, so ein paar Stunden mit dem Bus entfernt. Und also dann war halt irgendwie relativ klar, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, ich war da eh am Kippeln und das war es für mich jetzt so. Also in dem Moment war das eine gute Entscheidung. Danach hatte ich dann damit zu knabbern. So, aber ich bereue nichts, sag ich mal.
Aber das heißt sozusagen, dass das technische Sache eigentlich so nochmal dann so der Punkt bei der Entscheidung war, aber sozusagen, es war für dich auch, auch so eine körperliche Sache, wo du gemerkt hast, du kommst an deine Grenzen.
Ja, voll. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe eben viel zu wenig geschlafen, das hat sich alles aufsummiert so und ich war einfach durch. Also ich bin auch, ich glaube, wenn ich halt nicht so durch gewesen wäre, wäre ich auch nicht in dieses Gatter gefahren, behaupte ich mal.
Das ist auch absurd, ne? Dass man 3000 Kilometer auf den fürchterlichsten, aber wirklich schlimmer fährt und so ein Scheiß. Also
ja.
so eine Kleinigkeit halt.
Naja, und vor allem würde ich denken, meinst du, ein Vorderrad kriegst du überall irgendwie repariert, aber gab es keine Chance.
Mhm.
Krass. Auch kein Ersatzrad, Laufrad, was man irgendwo kaufen könnte, oder?
Da gab es nichts. Also ich habe dann bei irgendeinem Fahrradverleih angerufen, die meinten, die lassen sich irgendwelche Techniker einmal im Jahr irgendwo aus dem Ausland kommen. Also es war noch selber irgendwie, ich glaube, Engländer oder so, die den hatten, weil es einfach keine gescheiten Mechaniker gibt, kein Werkzeug, nichts so. Also irgendwie ist der Fahrradfahren einfach nicht so das Riesending in Montenegro anscheinend. Komischerweise, weil das ist wirklich, es ist da wirklich ganz entzückend, also traumhafte Straßen und so.
Ja.
Könnte man sich ja...
Das Land, sehr, sehr gut.
Könnte man direkt mal überlegen, ob man da nicht... ihr seid doch so Geschäftsleute. Ja, gibt es da bestimmt das eine oder andere Businessmodell, was man dort aufziehen könnte.
Ja, ab in Hotelbetrieb.
Ja, und Zeug verleihen und so.
Mit geführten Radreisen.
Welches Land war für euch so das Schönste auf der Reise?
Ach, eher so Regionen.
Slowenien.
Ja, Slowenien fand ich super schön, aber ich fand zum Beispiel, also die ich war noch nie so richtig in der Provence Radfahren. Das ist super da, natürlich total toll. Aber ich fand auch eben so das südliche Bosnien, wo es dann so richtig gebirgig wurde, fand ich auch total schön. Das konnte ich auch, obwohl ich so fertig war, konnte ich das immer noch genießen. Also das war schon echt toll da, ja.
Genau. Und von dort, wo ihr dann sozusagen, also dann habt ihr nach dem Sturz festgestellt, okay, das ist jetzt hier der Schlusspunkt, oder habt das für euch so, musstet ihr noch viel diskutieren oder war das dann relativ schnell?
Nee, Matthias ist ja erstmal noch kurz ist dann noch kurz auf den Mont Loftschen gefahren zu dem Checkpoint.
Ja, stimmt.
Ja, genau.
Ja, weil wir saßen da dann irgendwie in diesem, ich war halt irgendwie, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, Stunde vor dir in der Bucht und hatte schon was gegessen und so. Und dann haben wir uns halt zusammen telefoniert, wo bist du? Und haben uns da in diesem Strandcafé getroffen. Also das ist ja echt so high-end-touristisches Gebiet. Also ich weiß noch, dass wir irgendwie Kaffee getrunken haben und aus den Lautsprechern lief halt die montenegrinische Version von Marmor, Stein und Eisenbrick. Also so, das war irgendwie das Setup, in dem wir da saßen und waren halt so, okay, du bist raus irgendwie und was mache ich jetzt irgendwie? Und ich fühlte mich halt ganz gut so. Also bin halt irgendwie da ganz gut hingekommen in die Bucht und war halt so, okay, dann fahre ich jetzt noch weiter. Hab dann aber, als ich dann weitergefahren bin, irgendwie, weil Klassiker, wir natürlich dann viel zu lange wieder da in dem Café rumsaßen und noch einen Kaffee getrunken haben. Und dann bin ich halt losgefahren, bin auf den Luftschnur hochgefahren und währenddessen fängt, also man hat dann ja gerade in so einer Situation, wenn man halt irgendwie seit 13 Tagen zusammen Fahrrad gefahren ist und so, was ist jetzt irgendwie die Entscheidung, die irgendwie die ist, die man für richtig hält und warum fährt man hier eigentlich und warum macht man das eigentlich alles und also so große Gedanken im Kleinen irgendwie und da hat man wunderbar Zeit, drüber nachzudenken, während man halt so einen Berg hochfährt, der auch echt wunderschön ist, also toll, 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 kann ich nur empfehlen, das zu machen. Genau, und ich rechnete mir dann so aus, okay, ich habe noch so und so viel Höhenmeter bis zum Gipfel. Das heißt, ich werde auf jeden Fall in die Dunkelheit fahren. Ich werde auf jeden Fall wieder in der Nacht fahren müssen. Zu dem Zeitpunkt in der Region Europas sind die oft zitierten Straßenhunde auf jeden Fall ein großes Thema. Das heißt, ich war darauf eingestellt, ab einer gewissen Uhrzeit viel Hundkontakt zu haben. Irgendwann, wie wir dann feststellen, weil wir waren dann ja ein paar Tage in der Bucht, da donnert es halt jeden Abend so, aber das wusste ich natürlich nicht. Und ich fuhr halt hoch und während ich so 200 Höhenmeter vom Gipfel war oder so, brach halt ein Gewitter über mir los mit Hagel und Blitzen. Und ich hatte ja auch einen Stahlrahmen dabei und weiß man ja nicht. Ich bin ja, wie gesagt, ich wohne in Hamburg, ich kenne mich aus dem Alpgebiet. Genau, und irgendwie war dann relativ schnell so dieses, ey, Matze sitzt gerade unten in der Bucht, wo die Sonne scheint, trinkt Bier und isst Pizza und ich fahre hier hoch in die Dunkelheit und lass mich von Hunden jagen irgendwie und ja, genau, dann habe ich mein Handy gezückt, ihn angerufen, gefragt, in welchem Hotel er eingecheckt hat und war irgendwie innerhalb von, obwohl ich tatsächlich die ganze Zeit dachte, ich fahre weiter, war es innerhalb so von 25 Sekunden, dreh um, fahr zurück, setz dich an den Strand und erzähl dir tolle Geschichten mit Matze darüber, was ihr alles erlebt habt in den letzten 13 Tagen. So, weil das ist dann ja auch eben zu dieser Frage, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, okay, wenn ich nach Istanbul reinfahre, ich verpasse die Party auf jeden Fall, ich verpasse die TCR-Crew auf jeden Fall. Das heißt, ich stehe irgendwann in Istanbul vor diesem Café, lasse meine Privatkarte stempeln und das war's, so ungefähr. Mhm. Und das wusste und ich hatte halt auch schon einen Flug gebucht und um den Flieger zu erreichen, hätte ich noch jeden Tag 310 Kilometer abreißen müssen oder sowas, wo ich dann auch mir dachte, okay, es ist jetzt 13 Tage lang alles tipptopp gut gegangen. Was ist, wenn du jetzt jeden Tag 5 Platten hast oder wenn jetzt alle Pech-Sachen hinterher auf einmal kommen? Und ach, solche Gedanken hatte ich dann einfach, hat man dann einfach im Kopf und kann da Matze, was er vorhin sagte, nur zustimmen. War aus meiner Perspektive irgendwie die richtige Entscheidung. Also wir hatten echt eine total gute Zeit, es hat echt Spaß gemacht. Sind sehr viel Fahrrad gefahren und ja, dann halt da abends in Koh Tor zu sitzen und zu sagen, tja, das war's jetzt, aber naja, immerhin sind wir in der Bucht von Koh Tor, also wunderschöne Gegend. Nee, das passte dann schon alles so.
Ich kann mir vorstellen, dass man, also auf der einen Seite wird es sicher das Event für dich dann auch total verändern, also von du bist irgendwie zu zweit unterwegs und machst zu viel Pausen zu jetzt müssen wir, also jetzt fängst du an, dich vielleicht selber zu stressen. Aber letztendlich, also andererseits kann man vielleicht auch denken, Mensch, so weit ist es jetzt, ihr habt schon 3000 weg. Wie viel hat's noch?
Sind ja nur 1300.
Genau, ja eben, klar. Weißt du? Also im Verhältnis zur Gesamtzahl klingt das natürlich Mein Gott, noch 1.300, 3.000 hast du schon weg.
Ja, ja. Nee, aber genau da ist auch das Ding, was mir dann durch den Kopf ging. Wir hatten halt irgendwie immer so, jetzt ganz doof gesagt, wir hatten gute Tage, schlechte Tage, streckenmäßig. Also so, wir hatten in Bosnien einen Tag wunderbare kleine Nebenstraßen, schöne Berge, geile Natur, schön rumfahren. Wir sind aber auch 200 Kilometer an der Hauptverkehrsstraße gefahren, wo man einfach nur von LKWs die ganze Zeit überholt wurde. Und also 40 Grad, nur LKWs und nur geradeaus fahren irgendwie. Und wo ich mir auch dachte, okay, jetzt 4 gute Tage, ja, das ist wohl gut. Aber wenn es 4 schlechte Tage sind und ich bin noch nie nach Istanbul reingefahren und was man so hörte, war ja die insgesamt Aussage, okay, die ganze Strecke ist total easy, aber nach Istanbul reinfahren, das ist die Hölle. So. Und das war halt auch so dieses Ding, dass in diesen 1300 Kilometern noch, lass mich lügen, 150 Kilometer nach Istanbul drin waren, wo ich jetzt nicht davon ausgehe, die mit einem 30er-Schnitt irgendwie mal schnell abzureißen, so ungefähr, sondern eher im Überlebenskampf gegen LKWs zu fahren. Und ja, also da bauten sich einfach sehr, sehr viele Unsicherheiten in mir auf, die ich zu dem Zeitpunkt nicht eingehen wollte.
Und dann muss man halt irgendwann die Entscheidung fällen und sagen, okay, so oder so, also das hilft dann auch nichts.
So ungefähr. Und dann ganz pragmatisch argumentiert, lieber dann da am Berg, am Mount Lofton die Entscheidung fällen, als irgendwo kurz vor Istanbul in Bus setzen, halb zerstört, noch zerstörter, als man eh schon war.
Mm-hmm. Ja, und dann eben auch alleine und dann auch gerade ist immer noch was anderes, wenn man vielleicht im Ziel sozusagen empfangen wird, also wenn es da noch die Crew gibt oder die Party ist oder wenn da vielleicht Familie da ist, die dann sozusagen empfängt, das ist auch nochmal was anderes, als wenn du ins Ziel kommst und da ist niemand mehr außer deinem Stempel.
Ja, ganz genau. So, ja.
Aber dann habt ihr euch entschieden, quasi das aufzugeben oder aufzuhören. Muss man dann irgendwo Bescheid sagen oder wie läuft das dann so rein praktisch?
Also wenn du dich 24 Stunden nicht bewegst, bist du raus. Genau. Und ansonsten sollte man halt irgendwie am besten Bescheid sagen über E-Mail oder die Facebook-Gruppe oder Twitter oder irgendwas Social-Media-mäßiges so. Genau, wir haben es so auf der Facebook-Gruppe bekannt gegeben.
Ich lese jetzt gerade in den Kommentaren.
Ah ja, okay.
Ja, ist das schon bekannt? Also habe ich was verpasst? Weiß man schon, wo es hingeht 2016?
Ich weiß es nicht. Nee, ich bin gespannt. Okay, B51, wo geht's hin?
Interna.
Ah, intern.
Oh. Aha. Okay. Ah.
Ich habe nichts gesagt.
Na gut. Wo waren wir stehen geblieben?
Ja, dass man am besten Bescheid gibt, wenn man aufhört.
Ach so, ja. In der Facebook-Gruppe haben wir Bescheid gegeben. Das ist dann auch sehr nett. Dann kriegt man noch jede Menge Likes und ein bisschen Seelenstreicheleinheiten. Und alle sagen einem, was man doch Tolles geleistet hat und so.
Genau. Ist ja auch irre. 3000 Kilometer in 13 Tagen. Das ist schon... Auch wenn man jetzt vielleicht das Ziel Istanbul nicht erreicht hat, ist das natürlich schon eine Hammerleistung, die man erstmal so sportlich und mental durchstehen muss. Also gerade mental, sich jeden Tag neu zu motivieren.
Ja, total. Du hast es ja vorhin schon gesagt, von wegen London, Edinburgh, London. Dieses Grenzen ausloten oder so irgendwie. Und darum ging es mir und eigentlich ja auch dabei, weil irgendwie alle Radfahrsachen, die man sich so vorgenommen hatte, dann eigentlich immer ganz gut geklappt haben. Also auch so mehrere, also viele, viele Stunden im Regen fahren und irgendwelche 300er, wo es 2/3 der Zeit einfach nur regnet, aber man dann doch irgendwie in seinem persönlichen Zeitlimit ankommt und also irgendwie es immer dann doch hinkriegt. So, und das war dann bei mir auch der Moment, wo ich dachte, okay, das ist jetzt gerade hier irgendwie eine Grenze. So, also ich war halt, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich war mehrfach während der Tour weit außerhalb meiner Komfortzone und weiß auch gar nicht genau, ob ich möchte, dass das alles in meiner Komfortzone ist, was man da so macht und was man da so fährt. Und das war dann halt irgendwie das Ding. Also ich habe so mich selber relativ gut ausloten können bei dem Rennen oder bei der Tour. Und von daher war es dann für mich auch okay zu sagen, ja, diesmal ist es nichts mit Istanbul geworden.
Ja, für mich war das unterm Strich auch so, weil also eben, ich bin noch nie in so einer kurzen Zeit so eine große Strecke gefahren und ja, es war irgendwie eine geile Erfahrung, ne? Sich da mal einfach so weit zu pushen, wie es halt ging. Irgendwann ging es halt aus eben verschiedenen Gründen halt nicht weiter, aber ja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal besser, ne?
Aber das heißt, ihr wollt speziell wieder Transcontinental fahren oder habt ihr so auch andere Projekte da so im Kopf, wo Lust habt, sowas zu machen?
Ich könnte mir vorstellen, das nochmal zu fahren. Nächstes Jahr aber wahrscheinlich nicht. Also ja, nö, ich glaube, ich würde erstmal generell ganz gerne noch so ein paar kürzere Strecken fahren. Es gibt da jetzt ein neues Rennen in Irland. Transatlantic Way nennt es sich und ist 2.500 Kilometer lang. Genau.
Das ist mehr so unsere Kragenweite, ne, Maxe?
Genau, bis dahin ist das super. Ja. Also kann ich jetzt auf jeden Fall dann besser abschätzen, so die Strecke. Mhm. So und ja. Ich meine, Transcontinental läuft ja hoffentlich nicht weg. Irgendwann kann man das bestimmt nochmal machen. Oder ähnliche Sachen oder so. Wenn man da Bock drauf hat. Und ich glaube, ich schon. So, ja.
Genau. Und auch als, also habt ihr mal das so als Einzelstarter-Ding sowas? Also so, ich sag mal, ab vierstellig zu machen? Oder ist das für euch so in der Distanz dann immer so eher zwei Team?
Naja, wir haben unterwegs zum Beispiel zwei Fahrer getroffen, die dieselbe Route gefahren sind. Beide als Solostarter, aber eben mehr oder weniger komplett dieselbe Route, sodass dann eben auch dieses Ding, okay, wenn beide sich gut fühlen, fährt man mal ein Stück nebeneinander irgendwie. Wenn einer sich besser fühlt, dann zieht er einfach weg, so ungefähr. Wenn der dann aber wieder ein bisschen Langeweile hat, kann er sagen, hey du, ich sitze hier in dem und dem Café, lass uns doch mal einen Kaffee trinken, so ungefähr. Also irgendwie so ein Modell fände ich irgendwie ganz, ganz angenehm, weil es ist halt schon ein langer Zeitraum, den man da alleine ist dann. Und nee, da kann ich für mich selber nicht sagen, jetzt in so einer Ausnahmesituation, ob ich darauf Bock hätte. So, also irgendwie sowas wie mal 1.000 Kilometer oder so. Das, also da sieht man ja ein Ziel irgendwann. Also da weiß man einen Tag noch und noch einen Tag. Und ja, dann hat man es so. Aber wie gesagt, als ich abgebrochen habe, wären es im Idealfall noch fünf Tage gewesen bei meiner Ausdauer. Genau, und 5 Tage ist auch noch, also kann eine Menge passieren oder ist halt ein wahnsinnig langer Zeitraum irgendwie.
Ja. Wie geht's denn eigentlich so? Also man kommt ja vielleicht in Regionen, die einem so, die man vielleicht noch nicht war, wo man die Sprache nicht spricht, was so einfach auch neue Gegenden oder neue Länder sind. Wie geht man damit auch um? Also speziell so in der, also wenn ich jetzt, ich war noch nie in Bosnien. Wenn ich da jetzt hinfahren würde, im Urlaub, ganz entspannt, irgendwie, dann ist es eine andere Situation, als wenn ich da vielleicht schon 10 Tage Rad gefahren bin und ich merke, ich bin müde, ich habe vielleicht zu wenig geschlafen und ich muss dort und dort noch hin oder so. Lässt man sich dann so auf alles ein, was so passiert? Ist man da noch offen oder merkt man auch, dass so die Toleranzgrenze sich verändert?
Naja, man fährt halt so viel Rad, dass man gar nicht die Zeit hat, sich auf irgendwas einzulassen, sag ich mal. Also es war dann, wir haben irgendwie jedes Land mehr oder weniger in einem Tag durchquert. Und dementsprechend war das, was wir dann letztendlich von den Ländern mitbekommen haben, eben die Tankstellen- und Kaffeekultur.
Und, ich konnte mich super auf die Eistruhe in den Tankstellen einlassen. Also ja. Das war okay, ja. Und sonst sprechen da recht viele Leute Deutsch, habe ich festgestellt, wenn man das jetzt so pauschal sagen kann.
Ja, und das ist ja auch so ein Ding, man ist ja die ganze Zeit in so einem Alien-Modus irgendwie unterwegs. Also so man in seinen Spandex-Klamotten mit den ganzen Packtaschen an einem Rennrad und irgendwie, also Reiseradler verstehen nicht, was man da macht, Rennradfahrer verstehen es nicht und ich sage jetzt mal die normale Bevölkerung erst recht nicht irgendwie. Also man ist so und man selber hat ja auch die ganze Zeit was Klares zu tun irgendwie. Also man ist jetzt nur gerade da und will nur gerade eben was essen, um dann wieder weiterzufahren. Also man kommt, also ich glaube, dass die größte soziale Situation war in dieser Pizzeria-Hostel in Slowenien irgendwie, als wir da tatsächlich mit der Bedienung ein bisschen geredet haben und der Pizzabäcker noch die Karte rausgeholt hat und uns halt, und wir waren total verballert irgendwie und uns einen anderen Weg, einen besseren Weg erklären wollte und irgendwie auf einer riesigen Landkarte immer nur, you have to go this way, listen this way. Und es war so, wow, no listen. Super, super freundlich, aber ja.
Aber haben die Leute unterwegs, habt ihr mal Leute getroffen, die wussten, was ihr tut?
In Bosnien, an dem einen Café, wo offensichtlich alle vorbeigekommen sind und der Typ sagte, er ist Transkontinental-Checkpoint und alle würden bei ihm anhalten und eine Cola oder ein Bier trinken und ja, halt an irgendeiner Landstraße, irgendeine Kneipe, wo man eben gesehen hat, hier gibt es Getränke, so ungefähr. Also alle Fahrer sind dann ja doch recht einfach gestrickt, so was die Versorgung mit den lebenswichtigen Vitamin Cola und Wasser anbelangt.
Mensch, also es klingt ja echt, also wir sind jetzt gar nicht so detailliert auf die Route eingegangen. Ich finde, das ist auch immer so eine Sache, da gibt es so viele Variationen und hier Berg und da ein Berg und manchmal, also wenn ich mich so an London, Edinburgh, London erinnere, da habe ich dann immer so noch so einige Bilder, so wie ihr jetzt sagt, aus dem Café oder so irgendwo im Kopf, aber so die ganze Strecke könnte ich auch selber gar nicht wiedergeben oder so durchgehen.
Ich lese das gerade hier in den Kommentaren, Zollbeamte, die an die Position sagen können, dass das stimmt tatsächlich, dass irgendwie einem entweder Wissen zugenickt wurde oder ich in Bosnien, Grenze zu Montenegro, als ich alleine unterwegs war, halt der eine Tag, der halbe Tag, da bin ich irgendwie eine Straße lang gefahren und habe in meinen Rückentaschen rumgewühlt und hatte halt so verschiedene Sachen in Klarsichtbeuteln verpackt und habe halt rumgewühlt und mich nochmal umgedreht und gesehen, dass irgendwo ganz weit hinter mir ein Polizeiwagen ist so und bin halt weitergefahren und kurz vor der Grenze merke ich halt, mir fährt ein Auto hinten drauf und auf einmal Blaulicht und Signal und so und dann fuhren halt die Polizisten neben mir und guckten beide grimmig rüber und ich dachte schon, nein, was ist denn jetzt passiert irgendwie, und dann gab mir der eine einen Klarsichtbeutel rüber und den hatte ich wohl verloren und habe das nicht gemerkt und drückte mir halt den Klarsichtbeutel in die Hand, guckte mich an und sagte, Istanbul? Und ich dachte, yes. Und dann sagte ich, ja, okay, have fun. Und sie fuhren halt weiter. So. Und das fand ich eine erstaunlich dann doch unspektakuläre Begegnung mit der Polizei.
Wie geht's? Habe ich mir so im Vorfeld gedacht, Mensch, ihr seid nun durch Länder gereist und so als Europäer zückt man seinen Pass und konnte immer überall ohne Probleme durch, oder?
Völlig ohne Probleme, ja.
Und ich meine, so Grenzen sind ja im Moment großes Thema so in den letzten Wochen. Beschäftigt einen das manchmal jetzt so, dass man so denkt, Mensch, da bist du irgendwie problemlos durchgereist und dann gibt es einen Haufen Leute, die dann nicht so durchkommen? Also Flüchtlinge, die irgendwie auf Fluchtrouten nicht so, und dann zückst du aber so als Europäer deinen Pass und bist so privilegiert. Also
Ja, letztendlich ist dieses ganze Ding, was man da macht, also dass man zum Spaß irgendwie quasi quer durch Europa fährt und auf einem teuren Rennrad mit teurem Equipment und seinen Sommerurlaub damit verbringt, sich freiwillig zu quälen und dann noch problemlos über alle Grenzen kommt, das ist natürlich, letztendlich ist es natürlich auch voll der Luxus, also, ja, den man da hat, ja. Also man ist da einfach in einer extrem privilegierten Position, das muss man ganz klar so sehen, auf jeden Fall, ja.
War denn das auf jeden Fall, also das war ja auch so ein bisschen was schon nicht der Gedanke des Rennens, aber was halt in allen Vorbereitungsmaterialien, die einem zur Verfügung gestellt werden, immer so der Tenor war, how lucky we are. Also dass wir halt die Chance haben, durch ein friedliches Europa zu reisen. Und das war damals, also jetzt im Sommer, ja auch nochmal eine andere Situation als jetzt, wo tatsächlich ernsthaft über Grenzschließungen diskutiert wird oder tatsächlich durchgesetzt werden. Und ja, ich meine, das ist ja einfach falsch.
Ja, ja. Aber es ist halt schon krass, wie sozusagen auf diesen selben Wegen, wie, also auf der einen Seite hat man die Chance, sozusagen so einen Luxus-Spaß 2 Wochen zu verbringen. Und für andere Leute ist das halt so die Existenz. Also so, man ist so auf ähnlichen Wegen unterwegs. Habt ihr mal so Situationen gehabt, wo euch das begegnet im Sommer? Oder habt ihr da wenig Konfrontation mit gehabt? Mit Flüchtlingen oder irgendwie so?
Nee, gar nicht. Ich weiß noch, dass als wir in Bosnien in diesem Dorf saßen, wir beide gemeinsam festgestellt haben, ja, hier würden wir auch weg wollen, perspektivisch. Also, das war irgendwie, aber nee, tatsächlich konkretes, also, oder, Matze?
Nee, ich glaube, wir waren dann auch, also wir haben diese Balkanroute, wie sie jetzt immer in den Medien ja auch genannt wird, eigentlich auch nicht gekreuzt, also das wäre danach dann passiert, also nach Montenegro hätten wir die gekreuzt, vielleicht hätte man da mehr gesehen. Ich habe aber tatsächlich auch keine Berichte von anderen im Nachhinein gelesen, die damit irgendwie konfrontiert wurden. Also ich weiß nicht, ob man dann da auch vielleicht in seinem Radrennfilm das dann nicht wahrnimmt oder so. Man treibt sich ja auch nicht an Bahnhöfen unbedingt rum oder so. Oder ja, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da keine Berichte dazu gesehen, so in dem Zusammenhang.
Aber ich finde es schon krass, wie privilegiert man so innerhalb von Europa ist und was sozusagen für Möglichkeiten gibt, sich da, wenn man einmal da drin ist und so einen Pass hat, sich sozusagen frei zu bewegen. Also ich finde das auch
auf jeden Fall
derzeit auch so absurd. Ich komme ja nun aus dem Osten und überlege so, Mensch, und wohne in Norwegen und das ist nicht möglich oder wäre nicht möglich gewesen, wenn sozusagen Grenzen nicht aufgelöst worden wären und Mauern und Zäune nicht niedergerissen worden wären. Und jetzt macht man aber eigentlich genau das Gegenteil, sondern man futtert wieder Grenzen und Zäune und Mauern. Das ist schon irgendwie absurd. Und dann kann man so Events machen, wo man eben einfach mal mit dem Rad durch Europa fährt, was wieder auch einen ganz anderen Reiz hat und Gesichtspunkt eigentlich hat.
Was ja aber auch das eigene Denken total bereichert, irgendwie einfach die Erfahrung gemacht zu haben, okay, das ist alles gar nicht so weit auseinander, das ist alles gar nicht so weit weg, das ist alles nicht kein, also wir sind da halt mit dem Fahrrad hingefahren in wenigen Tagen irgendwie und warum sollte das nicht zu Europa gehören? Also warum sollten wir da eine Grenze aufziehen, wenn das doch im Grunde unsere Nachbarn sind oder wie auch immer man das formulieren will. Also einfach, das fand ich aus ganz persönlicher Perspektive schön, dass man sich so diesen Kontinent erfahren hat quasi. Also natürlich in einer sehr schnellen Art und Weise, aber dadurch auch eben gemerkt hat, so groß ist das hier alles gar nicht. Und letztendlich gibt es, ja, viel mehr haben wir ja nicht gesehen, aber letztendlich gibt es Tankstellen in ganz Europa. Sehr gut. Die genauso ticken wie alle anderen.
Mensch, das war ja schon fast ein schönes Schlusswort. Habt ihr noch Sachen, die ihr unbedingt los? Also man könnte sich noch über viele, viele Details unterhalten. Habt ihr noch Sachen, die ihr loswerden wollt?
Ach so, nee, ich habe jetzt hier nichts vorgenommen, was ich beichten möchte oder so. So ist nicht. Nö.
Macht solche Fahrradtouren. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und das ist eine Bereicherung für jeden. Nee, wenn man Lust dazu hat. Ist auf jeden Fall, also ich kann sagen, für mich war es auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also ich bereue es kein Stück, das gemacht zu haben.
Ja. Und die Gefahr ist dann manchmal, wenn man vielleicht auch über so ein neues Event nachdenkt oder über ein anderes Event, über die Teilnahme, dass man das dann auch manchmal immer so anfängt dann zu vergleichen mit dem, was man schon erlebt hat. Und man dann so, also ich habe so manchmal die Angst, nach London, Edinburgh, London, andere Rad-Events in der Größenordnung zu machen, weil ich das dann immer damit vergleiche und denke, ach, da war das doch so toll und jetzt ist hier irgendwas anders oder so. Also manchmal reicht es vielleicht doch einfach einmal so ein Event zu machen und dann sozusagen da auch einen Schlusspunkt zu setzen oder es auch einfach mal so stehen zu lassen oder wirklich ein paar Jahre Pause zu machen. Ich hatte jemanden zufällig aus dem Nachbardorf getroffen in London, bei London, Edinburgh London, der noch mit mir in derselben Stadtgruppe war. Und der eben auch sagt, naja, wenn du halt jedes Jahr so ein langes Event fährst, dann fehlt dir unter Umständen dann auch so dieser Ehrgeiz, dass man für irgendwas brennt. Dass man dann so wirklich gierig ist, irgendwie so eine Langstrecke zu machen und dann auch einfach mal zu sagen, Mensch, man macht ein Jahr Pause oder zwei Jahre Pause, bevor man vielleicht wieder so eine Langstrecke in Angriff nimmt, ist manchmal gar nicht so schlecht. Und das Schöne ist, finde ich, es hat so ein bisschen die Gefahr, also der Hype um solche Langstreckengeschichten ist ja immer größer. Und wenn ich so überlege, innerhalb von 3 Stunden, habt ihr gesagt, waren jetzt die Startplätze für dieses Jahr weg. Beim Transcontinental Race. Und ich weiß, als ich 2013 London, Edinburgh, London gemacht habe, da waren die Startplätze innerhalb von 1-2 Tagen weg. Und es entsteht so ein Hype um diese ganzen Geschichten, dass sozusagen der Stress, einen Startplatz zu kriegen, auch immer größer wird. Also dass es immer, immer schneller geht. Aber, und auch das, was jetzt hier vor uns im Chat erwähnt wurde, mit dem Transatlantic Way in Irland, es entstehen natürlich auch immer wieder neue, spannende Events.
Genau, das glaube ich auch. Und ich glaube halt ja auch, dass wirklich auch jedes von diesen Events so durch, also ich meine, es ist ja nicht so, dass das kommerzielle Veranstaltungen sind, sondern irgendwie mit total viel Herzblut organisiert werden von den Leuten, die das so in Angriff nehmen. Und ich glaube dann ja auch schon, dass total viele so ihren eigenen Reiz haben und vielleicht auch gar nicht so unbedingt vergleichbar sind miteinander. Also London, Edinburgh ist bestimmt ganz anders als das Mille du Sud, einfach von der Landschaft her, von den Leuten her, von den Croissants her.
Also, Beans. Genau.
So, von daher denke ich schon, dass da eigentlich, und generell finde ich, ich nehme mir gerne solche Sachen auch vor, weil, ich glaube, so ohne so dieses Ziel auch so irgendwie, so das ist das eine große Ding, was ich in der Saison fahren möchte. Ich glaube so, sonst dödel ich da halt so ein bisschen irgendwie vor mich hin so mit dem Radfahren und fahre halt natürlich schon Rad, aber irgendwie gefällt mir auch der Gedanke, so auf so ein Event halt irgendwie hin zu trainieren, nenne ich es jetzt einfach mal.
Das stimmt, ist auf jeden Fall ein schönes Ziel und vielleicht sogar ein schöneres als manche kommerzielle große Radsportveranstaltung, die es ja auch zuhauf gibt. Ich würde sagen, wir machen den Sack jetzt hier zu. Ich danke euch herzlich für die angenehmen 2 Stunden. Ich hoffe.
Wir danken dir für das schöne Gespräch.
Und Dank. Wer Lust hat, kann unter dem Beitrag dann auf velohome.de noch Kommentare loswerden, Anregungen loswerden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn es Fragen an euch gibt, konkrete Fragen vielleicht zu eurem Transcontinental Race Rennen, Urlaub, Tour, dass ihr dann vielleicht auch die Fragen dann da noch mit beantworten könnt, wenn es gegebenenfalls welche gibt. Ansonsten, ja, vielen Dank nach Deutschland sozusagen. Und ja, viel Spaß beim Zuhören und euch noch einen schönen Abend.
Danke, dir auch.